6 reifen Bananen sind so viel, haben so einen Alkoholgehalt wie ein kleines Glas Bier.
Ach echt?
Ja, aber wo wir beim Thema Alkohol sind, Alkohol und Rauchen, also wir können ja jetzt mal ein bisschen über Genussmittel reden. Alkohol
ist... Auch ein schönes Wort, ne? Genussmittel.
Genussmittel.
Einfach Gift.
Gift, ja. ist halt
ja, aber heißt ja so, heißt ja Genussmittel.
Ja, Genuss, man macht Genuss. Und Alkohol in der Schwangerschaft ist einfach, können wir euch hier nochmal ganz, ist einfach ein Tabu und solltet ihr nicht fehlen, auch nicht das kleine Schlückchen, auch wenn die Großmutter sagt, ach, also früher hat uns das auch nicht gekillt. Alkohol ist einfach, es geht direkt drüber, das Kind kann es nicht verstoffwechseln und...
Das ist einfach neurotoxisch, ne? Ja. Wirkt einfach genau da, wo wir es nicht wollten, nämlich im Gehirn.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammennähkästchen und Tacheles,
leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Dienstag und wir haben eine taufrische Hebammensalon-Folge für euch aus dem grauen Berliner Nieselregen. Wir haben ja irgendwie die schönste Jahreszeit erwischt, um uns hier im Podcast-Studio zusammen zu kuscheln.
Und Ingwertee zu trinken
und für euch ein paar schöne Folgen aufzunehmen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Ja. Auch ein Hallo von mir. Deshalb könnt ihr euch jetzt hier schön zurücklehnen und wir erzählen, es geht weiter in unserer kleinen Mini-Staffel. Wir sind ja im ersten Trimester und heute geht es weiter, wo wir einfach nochmal ein bisschen darüber reden möchten, auf was ihr achten solltet, euch nochmal so einen kleinen, groben Überblick darüber geben solltet, worauf ihr in den ersten 12 Wochen und generell auch in eurer Schwangerschaft achten solltet. Was sind die Do's und Don'ts und wo immer so viele Fragen ankommen, ob ihr zum Friseur gehen könnt und wie es auch so weiter. Darüber wollen wir heute einfach nochmal sprechen und euch auch einfach ein bisschen so das Gefühl geben, klar, es gibt Dinge, auf die ihr achten müsst, aber auch, dass ihr euch ein bisschen entspannen könnt und nicht jetzt auf einmal denkt, so, ich darf jetzt gar nichts mehr essen, außer Ravioli aus der Dose, so ungefähr.
Ab jetzt wird es kompliziert und alle mischen sich ein in euer Lebenswandel. Und ein paar Sachen sind auch wirklich sinnvoll. Und ich, wie so oft ist es ja auch manchmal so, dass so die gefühlte und die reale Gefahr sozusagen auseinanderdriftet, ne? Was man ja immer dann als typisches Paradoxon, dass man irgendwie keine Angst hat, wenn man ins Auto steigt und mit 160 Klamotten über die Autobahn brettert. Aber sobald man irgendwie ein Flugzeug...
So schnell fährst du?
Na, ich nicht. Mein Auto fährt gar nicht so schnell. Mein Auto ist fast 40 Jahre alt und fährt nur noch 130.
Ganz ehrlich, ich habe bei 140 immer schon Angst.
Ja, total. Also 130 ist die absolute Wohlfühl.
Also ich fahre lieber ein bisschen langsamer und dann total. So, also dieses, weil man muss sich auch so konzentrieren, wenn man
ich
so.
Ich fahre auch sowieso lange Strecken eigentlich nur im Zug und gar nicht jetzt so, weil ich ja so super woke und zugstolz und so, sondern weil ich es einfach total angenehm finde, weil man währenddessen ein bisschen arbeiten kann.
Ja.
Bisschen ins Bordrestaurant gehen kann.
Genau, wenn man im Kleinkampfabteil sitzt, dann ist es auch mal richtig gut zum Arbeiten.
Genau, super.
Aber das finde ich, das können wir ja gleich eine Sache festhalten. Es ist schon auch so, das verändert sich, wenn man Mutter wird oder wenn man Kinder bekommt. So dieses, also ich fahre ganz anders Auto.
Ja, man macht alles Mögliche
alles
ganz anders.
Anders.
Ja, ja, man kriegt auch Höhenangst und sowas.
Also, hattest du vorher auch keine Höhenangst?
Das ist wirklich ein typisches Phänomen. Das,
wow, das, ich habe solche Höhenangst.
Genau, und auch so Stellvertreter-Höhenangst. Also wenn ich kann das gar nicht sehen, wenn andere Leute irgendwo oben auf irgendwelchen Aussichtsplattformen Selfies machen und so.
Aber witzig, dass du das sagst, weil ich habe ganz extreme Höhenangst und habe auch immer Angst, mit meinen Kindern auf hohe Gebäude zu gehen und bin immer wie so eine Mutti, die immer an der Kapuze so
ganz
streicht schon die Siegessäule. Da waren wir neulich mal oben drauf.
Ja.
Oh, da furchtbar.
Ja. Gut. Genau, all solche Dinge. Freut euch drauf. Was wird sich alles verändern mit dem Muttersein? Letzte Folge haben wir schon viel über so
Also ne, über Schwangerschaftsübelkeit haben wir gesprochen. Wir haben ja auch übrigens ganz viele alte Folgen noch, auf die wollen wir dann immer wieder hinweisen, damit ihr sozusagen, wenn ihr nochmal Deep Dive ins Thema Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel eintauchen wollt.
Oder wenn dazu, ihr über meine Schwangerschaftsübelkeit nochmal ganz intensiv.
Genau, als Sissi früh schwanger war, gibt es eine ganze Folge, wo Sissi ihre Schwangerschaft geleakt hat sozusagen und wir über
am Boden gelegen habe.
Viele Befindlichkeiten dann gesprochen haben und sowas ist ja dann immer live und in Farbe dann am spannendsten. Und diese ganzen alten Folgen, die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, damit ihr nicht so weit rumscrollen müsst, weil wir eben nicht, so wie jetzt chronologisch aufgenommen haben, sondern die sind da irgendwo in den 72 Folgen oder wie viele es gibt, verborgen. Und diese ganzen Schätze heben wir wieder und packen sie euch dann nochmal in die Shownotes, damit ihr sie einfacher findet. Genau, und es, also außer dass es einem schlecht ist, es gibt ja auch diesen berühmten Schwangerschaftsglow. Vielleicht kommen wir mal so zu den netten Aspekten einer Schwangerschaft.
Den Mythos?
Den Mythos, genau, den Mythos Schwangerschaftsglow. Gibt's ihn, Sissi? Hattest du den?
Nee.
Ich weiß gar nicht. Also wenn ich Fotos von mir angucke aus meiner Schwangerschaft, sehe ich dann natürlich einfach 20 Jahre jünger aus als jetzt und finde mich unfassbar schön.
Also es gibt, glowy. Es gibt natürlich Frauen, die, denen steht schwanger sein total gut, ne? Also die haben aber auch vor allen Dingen Frauen. Aber
viele, oder? Ich finde schwangere Frauen grundsätzlich.
Ja, aber doch nicht in den ersten, also so, dass man jetzt immer sagt, oh, du hast den Glow. Also ich finde
ja, okay, na klar, in den ersten Wochen hat niemand den Glow, wenn man irgendwie zwischen.
Also ich hatte eher immer hormonell super zu tun, auch mit meiner Haut, dann die Übelkeit und so weiter.
Was war los mit deiner Hautunreinheiten und so?
Ja, das hatte ich eigentlich nur in der ersten Schwangerschaft, da war ich super empfindlich. Da habe ich einfach wirklich einfach unreine Haut bekommen.
Das war ja auch ein Junge, ne? Also auch diese Mythen, ist das nicht crazy? Also so, das.
Es war ein Junge, ja.
Ist so, ne? Aber das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun, würde ich erstmal behaupten, oder? Was meinst du?
Nö, ich hatte in allen auch Übelkeit.
Ist eigentlich also auch umgekehrt, oder? Dass man sagt, Mädchen stehlen den
genau,
Müttern die Schönheit.
Ja, genau.
Was für ein auch wieder kack misogyner Spruch, ey.
Genauso mit den Bäuchen.
Ja, spitz und rund und so. Alles ja, Quatsch. Ja. Also, ob man Glow hat oder nicht, hat jedenfalls damit nichts zu tun. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, erzähl weiter über den Glow. Du findest, die meisten Leute haben Glow.
Also das Östrogen macht ja was im Gewebe. Ne? Östrogen ist ja so der große Weichmacher. Und ich finde schon so
super also, weich.
Super. Ja, wer es gut findet. Nee, aber im Gesicht ist, ach Mann, come on, Sissi. Ich wollte gerade ein bisschen erzählen, wie schön das ist, dass man weich gezeichnete Züge hat, das einfach ne, so ein bisschen aufgepolstertes.
Also ein bisschen so wie
Pralle.
So, jetzt werden wir ernst. Entschuldigung, ich habe ja heute gerade so ein bisschen.
Nein, einfach pralle, rosige, schöne Haut. Oder so. Haben einige Frauen. Also wenn wir jetzt dann gleich wieder die natürlich drunter leiden, dass sie jetzt gerade genau das Gegenteil haben. Klar, also ist es halt, ne? Total verschieden und nicht gerecht verteilt, wie so oft. Aber Östrogen, ne, habt ihr bis zum Abwinken sozusagen in eurem Körper. Ist ja eins der beiden großen Schwangerschaftshormone, das Progesteron, über das haben wir in der letzten Woche schon gesprochen, was das so alles macht.
Ja, das macht so.
So von wegen Blutdruck sinkt, dadurch, dass die Gefäße weicher werden, man muss häufiger pinkeln. Also diese Dinge, das macht der Körper natürlich, damit auch eure Gebärmutter schön ruhig und weich und ruhig gestellt ist und so. Und das Östrogen, das ist eben der große Weichmacher im Gewebe. Das heißt, es ist alles ein bisschen aufgepolsterter, ist alles weich und elastisch, schön dehnfähig schon mal für die Geburt. Also mit all den Dingen, denkt die Natur sicher was dabei. Aber einfach Haut, ne, ist ja dann auch immer so dieses Thema Hautpflege. Du hast gesagt, du bist empfindlicher geworden. Einige Frauen vertragen zum Beispiel die Hautpflege nicht mehr.
Und vor allen Dingen,
die sie vorher benutzt haben.
Dass man auf so gewisse, ja, also dass man auf eine Hautpflege achtet. Vorher hast du vielleicht noch Duftstoffe benutzt.
Ja,
ne?
Genau,
das ist ja
soll
schon
alles nicht drin sein.
Das ist dann natürlich so, also dass man schon auf eine gute Pflege achten sollte. Und es muss gar nicht immer so fancy sein. Ne? Es sind einfach auch Öle ganz toll, auch für den Körper, ne? Dass man da wirklich nicht auf so viele Inhaltsstoffe, also je mehr drin ist, nicht unbedingt besser.
Voll. Und es gibt ja eben auch viele Stoffe, die einfach tatsächlich ganz subtil Sachen machen im Körper, ne? Die als Xenohormone nennt man das, also hormonähnlich, fremdartig wirken, also Phthalate oder diese PET-Sachen und so, das ist alles Riesenschrott und der ist halt in vieler konventioneller Kosmetik drin enthalten. Und da könnt ihr dann tatsächlich mal so Apps bemühen, wie hier so ToxFox, ist eine, die ich immer auf dem Handy habe, wo ich meinen Kindern, also ich habe ja zwei Töchter und die sind im besten Teenie-Alter und kaufen sich natürlich den ganzen TikTok-Schrott. Und ja. Klar, also so, was heißt, die kaufen sich den ganzen TikTok-Schrott. Wenn ich mit meinen Töchtern zu DM gehe, dann, also vor allen Dingen mit der Kleinen, dann erzählt sie mir natürlich, welche Influencerin das dann irgendwie gerade schon wieder vorgestellt hat und wie toll das ist. Und sie hat jetzt aber die ToxFox-App auf ihrem Handy und das war dann auch für sie beeindruckend zu sehen, dass das meiste davon
rot,
riesengroßer Scheiß ist, dass man sich natürlich nicht auf die Haut schmiert, nicht im Teenie-Alter und vor allen Dingen auch nicht in der Schwangerschaft, wenn man nämlich ein Baby in sich trägt, weil diese Xenohormone, also fremdartige Hormone, haben eben Auswirkungen aufs Hormonsystem. Ist gerade auch für die Frauen mit Kinderwunsch ein Thema, ist auch für die Männer im Übrigen ein Thema. Also alles das macht was mit unserem fein austarierten Hormonsystem und dass man auf Frischhaltefolie und auf alles mögliche Plastik ums Essen rum verzichtet oder sowas. Aber eben auch über die Haut ist das alles enorm aufnahmefähig. Das sind alles nochmal so Sensibilitäten, wo man nochmal anders hinguckt, wenn man in der Phase des Kinderwunsches oder der
Da hatten wir übrigens auch mal eine tolle Folge mit Anis Bunte Welt und Susanne Autzinger. Kann man auch mal reinhören. Da ging es zwar um die Babys und auf welche Schadstoffe man achten sollte oder welche halt man nicht hat, aber das ist auf jeden Fall auch immer nochmal ein guter Verweis bei den beiden zu schauen, die wirklich sich täglich mit allen möglichen Sachen beschäftigen, wo man dann auch mal denkt, so wow, ne? Es ist ja, der Dschungel ist einfach auch so groß, ne? Da die richtige. Deshalb sage ich auch mal so, es ist oft einfach einfacher, wirklich was ganz ohne wirklich viele Sachen drin zu haben, sich damit zu pflegen, sei es ein Jojobaöl, was einfach toll ist, dass man einfach da nicht tausend Inhaltsstoffe hat, wo man erstmal, wenn man dann liest, so oh.
Klar, diese kleingedruckte Inki, so heißt ja, also diese Kosmetikzusammensetzung, ist ein Riesenblock von lauter unaussprechlichen Wörtern, sind nicht immer alle so schlimm, wie sie klingen. Das ist vielleicht auch immer wichtig so. Also selbst die natürlichsten Emulgatoren oder sowas, wenn man eine Creme hat und eben kein Öl, dann muss da ja ein Emulgator drin sein. Aber über all diese Dinge könnt ihr euch, also ToxFox ist, glaube ich, wirklich eine gute App, wo ihr immer mal dann gucken könnt, euch in diesem Dschungel gut zurechtzukommen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass es gerade für Mütter wahnsinnig schwierig sein kann, Zeit zum Lesen zu finden. Oder?
Ja, Lesen ist ja auch wirklich immer so ein Ort, in den man abtaucht und so ein Rückzugsort. Und ich zum Beispiel kann auch immer nur wirklich gut lesen, wenn ich so, ich weiß nicht, ich hasse das Wort Me-Time, aber ne, wenn ich wirklich ganz bei mir bin und neben all dem Mental Load und den Alltagsaufgaben, den man so hat, wenn man so viel beschäftigt ist mit Kindern und Co., mit Erwerbs- und Care-Arbeit, so wie wir beide, dann kommt natürlich das Lesen fast immer zu kurz.
Ja, und auch einfach, ne, du hast gerade gefühlt 100.000 Studien mal wieder gelesen und hast ein neues Buch geschrieben. Also ich meine, wir lesen ja auch unheimlich viel, genau, viel für die Arbeit, so dass man wirklich mal so einen Roman liest, ne, ist schon wirklich, dafür braucht man einfach Zeit, ne, also. Aber wenn man dann mal einen hat, finde ich, dann ist es so richtig schön, weil man dann einfach mal wieder so ein bisschen in eine andere Welt flüchtet. Also ich finde das einfach total toll, dass man dann einfach wieder so, und man kann dann ja auch immer gar nicht aufhören. Und wenn man halt nicht zum Lesen kommt, ist es aber eine ganz tolle andere Möglichkeit, die einfach auch ganz gut funktionieren kann, wenn ihr zum Beispiel BookBeat mal testet.
Genau, das ist eine total super Plattform. Da gibt es eine wirklich riesige Auswahl an Hörbüchern in einer App. Ich habe gerade noch Der Papierpalast von Miranda Cowley Miller gehört und davor eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Das Schöne ist ja, dass man entweder einfach nur das Hörbuch genießt. So. Also ich höre zum Beispiel auch vorm Einschlafen, dann bin ich meistens sofort weg und muss am nächsten Tag erstmal wieder ein ordentliches Stück zurückspulen. Oder man kann einfach auch noch andere Sachen nebenbei machen. Also ich könnte, meine Wohnung wäre quasi nie geputzt, wenn es nicht Hörbücher gäbe. Und dafür nutze ich das. Also man kann super andere Sachen nebenbei machen und muss trotzdem dann nicht auf Bücher verzichten.
Ja, das finde ich auch gut. Oder wenn ihr vielleicht mit eurem Baby super viel spazieren geht, ne, dass wenn man draußen umherläuft, einfach auch ein Hörbuch hören kann. Oder beim, einige machen sowas ja auch, ne, wie gesagt, die Hausarbeit so, ne, was ja halt so ansteht. Das ist auf jeden Fall schon toll. Und was auch schön ist, was, die haben auch Hörbücher für Kinder. Also meine Kinder mögen das auch gerne und auch die Kleinen, dann kann ich denen immer was anmachen. Zum Beispiel das Neinhorn ist super beliebt bei uns. Und Schneewittchen. Also da gibt's wirklich so alles wirklich für die Großen und für meine Kleineren, wo wir einfach eine große Auswahl haben und das fanden sie super. Und was auch richtig toll ist, dass man bei BookBeat die Hörbücher online streamen oder ganz einfach herunterladen kann.
Also auch für Autofahrten, wenn man durch Funklöcher fährt oder so, kann man die ja, genau, in seine Bibliothek abspeichern. Also einfach eine super App und deswegen haben wir auch für unsere HörerInnen einen tollen Rabattcode bekommen, nämlich ein Neujahres-Special, mit dem ihr vom 6. Januar bis zum 22. Januar 2024 insgesamt 75 Tage kostenlos Zugang zu BookBeat bekommt. Der Rabattcode lässt sich auch ganz einfach merken, denn der lautet Hebammensalon.
Genau, also könnt ihr gerne auf www.bookbeat.de/Hebammensalon vorbei und sichert euch mit dem Rabattcode Hebammensalon, ganz einfach, alles klein geschrieben, das Neujahresspecial und alle Infos und auch den Code noch einmal für euch findet ihr natürlich bei uns in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Zu finden. Ich habe gerade auch die Phthalate, ne, diese eine Stoffgruppe von Weichmachern eben, die in so vielen Sachen auch drin sind, erhöht im Übrigen auch deutlich das Risiko an Wochenbettdepressionen zu erkranken. Echt? Ich gerade zufällig gestern flatterte das in meinen Studienticker und okay. So fand ich auch spannend. Also ne, die Dinge der modernen Welt, so ne, die sind einfach, also die ganzen Zusatz- und Umweltfaktoren und so, die sind nicht zu unterschätzen. Das ganze Mikroplastik, was überall drin ist und so. Take care bei solchen Sachen grundsätzlich und in der Frühschwangerschaft und in der Phase des Kinderwunsches umso mehr.
Aber auch macht euch nicht verrückt, ne?
Ja, voll. Das ist natürlich ist dann auch. Ich habe das, ja.
Jetzt nicht, dass ihr euch schreibt, ich habe jetzt einmal eine Creme, wo ein bisschen Retinol mit drin war, benutzt. Deshalb wird nicht gleich, ist nicht euer Baby.
Na, also das genau, also Retinol, das ist ja nochmal was anderes, das ist dieses Vitamin A-Zeugs, ja. Ne? Das kriege ich auch ganz viele Nachrichten immer, wie ist das mit Vitamin A, sowohl das mit der Nahrung zu sich zu nehmen, also keine Ahnung, darf ich noch Leberwurstbrot essen? Und Retinol, Vitamin A sollt ihr nicht auf eure Haut schmieren, weil es schwierig ist zu berechnen, wie eure Hautbarriere durchlässt. Mhm. Das ist bei Menschen viel, viel, viel unterschiedlicher als das, was ihr innerlich aufnehmt. Und deshalb empfiehlt man in der Schwangerschaft keine retinolhaltigen Serien oder Cremes. Das ist ja, hat ja so einen wirklich auch guten und deutlichen Anti-Aging-Effekt. Das ist grundsätzlich super, aber eben in der Schwangerschaft ausdrücklich nicht empfohlen, weil Vitamin A in einer hohen Dosis einfach fruchtschädigend ist. Also da ist so 10.000 internationale Einheiten. Könnt ihr sowieso nicht umrechnen, weil ihr gar nicht wisst, was in eurem Serum, in eurem Körper landet. Aber 10.000 internationale Einheiten ist sozusagen das, was das Bundesamt für Risikobewertung sagt. Ab da wird es embryotoxisch, sollte man es einfach dauerhaft in der Schwangerschaft nicht nehmen. Und mit einem Leberwurstbrötchen seid ihr da ungefähr. Aber natürlich dürft ihr das mal essen, weil das esst ihr ja nicht, obwohl, naja, wenn Schwangere besonders auf, manchmal hat man ja so super abgefahrene Gelüste. Also wenn es so ist, dass ihr in der Schwangerschaft sagt, ich könnte sterben für Leberwurst, ihr solltet nicht jeden Tag 3 Brötchen essen. Aber eins hin und wieder ist natürlich vollkommen in Ordnung. Und Vitamin A ist eines der Vitamine.
Ist ja das, also ich lasse dich erst ausreden.
Nein, du darfst gleich. Vitamin A ist eben eines der Vitamine, wo in der Schwangerschaft ein relativ hoher Zusatzbedarf entsteht. Und wenn Frauen eben gar kein Vitamin A mehr zu sich nehmen und eben nicht über Beta-Carotin, weil das so wieder schlechter vom Körper verstoffwechselt werden, sondern echtes Vitamin A, ist es wichtig, dass ihr das in der Schwangerschaft zu euch nehmt. Also in meinem Mama Multi zum Beispiel, also ein Multivitaminpräparat für die Schwangerschaft, ist absichtlich auch Retinol drin. Kriege ich regelmäßig Fragen so,
ich habe doch aber gehört und gelesen, ich darf das gar nicht nehmen. Ja, nee, zu viel nicht. Aber eben gar keins.
Das ist halt auch noch eine Rubrik hier, dass es drin sein soll. Gut.
Ja, also so, ne, das ist einfach immer, die Details sind eben wichtig. Und wir kriegen das ja oft dann dann hat man im Internet irgendwas aufgeschnappt. Also ihr sollt im Internet lesen, weil das ist eine unfassbar reichhaltige Informationsquelle heutzutage. Natürlich ist das toll, dass wir alles Mögliche lesen und wissen und uns Wissen aneignen. Und es ist aber leicht die Gefahr da, dass man so Halbwissen da einsammelt. Mhm. Und dann denkt man hat was verstanden. Und man hat natürlich gar nichts verstanden, weil man den Hintergrund gar nicht wissen kann als nicht medizinischer Mensch, und dann schließt man falsche Schlüsse. Und deshalb ist es gut, das im Detail nochmal wirklich mit eurer Hebamme zu besprechen und zu wissen, es gibt eben auch da diese Unterschiede.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich fand das so mit dem Leberwurstbrot, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man viel hintereinander ist, ist ja so ähnlich wie mit 6 reifen Bananen, sind so viel, haben so einen Alkoholgehalt wie ein kleines Glas Bier.
Ach echt?
Ja, ja. Habe in der letzten Zeit viel zu Alkohol in der Schwangerschaft auch auf Instagram gemacht, weil ich immer noch merke, dass es immer so dass viele Frauen einfach,
so ein Schlückchen,
so, ne? Und das kennen wir ja auch aus deiner Hebammenarbeit, ne? Ich meine, du bist noch mal viel länger Hebamme als ich. Da hat man ja auch zum Beispiel einen Venencocktail, haben die mit Sekt angerührt, ne? Also ich meine, das muss. So, also das waren schon noch,
einige immer noch.
Andere Zeiten, und 6 reife Bananen haben halt einen Alkoholgehalt wie ein kleines Glas Bier. Aber man isst ja auch keine 6 reifen Bananen hintereinander, so, ne? Also es ist halt immer, die Dosis macht das Gift, ne? Also ich meine, 6 Bananen
natürlich
haust du dir jetzt nicht so hinter. Aber obwohl wir beim Thema Alkohol sind, Alkohol und Rauchen, also wir können ja jetzt mal ein bisschen über Genussmittel reden. Alkohol
ist auch schon ein schönes Wort, ne? Genussmittel.
Genussmittel.
Das ist einfach Gift.
Gift, ja. Ist halt,
ja, aber heißt ja so, heißt ja Genussmittel.
Ja, Genuss, Mathe, Genuss. Und Alkohol in der Schwangerschaft ist einfach, können wir euch hier nochmal ganz, ist einfach ein Tabu und solltet ihr nicht fehlen, auch nicht das kleine Schlückchen, auch wenn die Großmutter sagt, ach, also früher hat uns das auch nicht gekillt. Alkohol ist einfach, es geht direkt drüber, das Kind kann es nicht verstoffwechseln. Und
das ist einfach neurotoxisch, ne? Ja. Wirkt einfach genau da, wo wir es nicht wollten, nämlich im Gehirn.
Oh, weia, es ist einfach so. Und es schreiben ganz, ganz viele, ich habe so viele Nachrichten bekommen, das ist einfach, dass man sich nicht so anstellen soll und dann doch was trinken soll. Und
das jetzt, als du das...
ich habe das vor ein paar Wochen mal gemacht.
Ja, ja, ich weiß. Aber dann ne, ist man ja sozusagen in der Themenbubble einfach so ein bisschen drin. Ich fand es ja so erschreckend, so eine Untersuchung von der Charité, die ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt, aber jetzt auch nicht von 1973 oder so, wo irgendwie 48% aller Schwangeren, die befragt wurden, also es war eine anonyme Befragung, angegeben haben, zumindest einmal Alkohol getrunken zu haben, als sie wussten, dass sie schwanger sind. Also jetzt nicht dieses, huch, ich war in der fünften Woche und wusste das noch gar nicht und so. Da hatten wir ja noch kein Gehirn. Trotzdem ist es auch in der Kinderwunschphase gut, sich nicht ständig zu betrinken. So, aber ne. Und dass diese 48%, die haben mich so schockiert. Und interessanterweise fiel das so ein bisschen auseinander. Also wenn man das jetzt mal in den soziologischen Kontext erhebt, dass die besonders bildungsfernen Menschen, aber eben auch vor allen Dingen die sehr gebildeten Leute, also es so eine U-Kurve gibt. Ja. Also die Leute, bei denen ein Schluck Cremant sozusagen, ach, einen kleinen Shampoo ist, irgendwie, ne, so das dann schon mal gerne und zum Entspannen und come on. Und so, also die sich so betont lässig geben, vielleicht auch irgendwie in dieser Weise. Bei den Menschen, die es vielleicht einfach nicht besser wissen oder wo einfach die Suchtthematik in den Familien irgendwie eine andere Rolle spielt, das fand ich interessant. Also, das ist so eher sozusagen so die gebildete Mittelschicht, dass es da tatsächlich auch mittlerweile angekommen ist als No-Go, aber dass es immer noch Bereiche der Bevölkerung gibt, wo die deutlich höher als die Normalverteilung Alkohol konsumieren in der Schwangerschaft. Also alles hier.
Und da siehst du halt einfach auch, was es für eine Volksdroge in dem Sinne ist. Das ist halt einfach so.
Das fand ich ja total, ja.
Ne? Also so Alkohol ist ja so, und ist einfach krass.
Ja.
Also ich bin ja jemand, der absolut gar nichts trinkt. Wirklich nichts, also nicht, weil ich mag einfach kein Alkohol, und deshalb ich meine, ich bin immer rufbereit und deshalb ist es für mich einfach auch gar kein Thema und ich vermisse auch nichts. Aber ich bin immer wieder, deshalb, ich gehe natürlich aber trotzdem gerne auch mal aus und beobachte dann halt und denke mir immer so, wow, was das mit den Leuten macht. Ja. Wenn du immer nüchtern bist, klar, und dann auf Veranstaltungen
nüchtern
oder
auf dem Oktoberfest, lol.
Ja, da war ich dieses Jahr zum ersten Mal, Karin.
Ja, ich weiß, deshalb sage ich das.
Und da war ich war, also ja, ganz ehrlich, ich fand das so schrecklich.
Ja. Und ich fand das, also das und wollte ich eben sagen, entschuldige, ja.
Was das auch so, wie ich das so beobachtet hat, so dieses Zusammensein zwischen Männern und Frauen und dieser hohe Alkoholkonsum. Ich habe mich echt geschämt, ich fand es so schlimm. Ich habe wirklich auch Sachen beobachtet, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt eingreifen.
Ja, ja. Und ich habe gerade nur Interesse halber, weil das irgendwie ja dann jetzt auch Thema ist, kiffen sollt ihr auch nicht in der Schwangerschaft. Das neue Cannabis-Gesetz, na, ich sag's nur, ne, weil es ja jetzt in gewissem Rahmen legalisiert ist. Und da steht tatsächlich so ein Satz drin, ich kann den jetzt natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so nach dem Motto, Alkohol ist in Mitteleuropa sozusagen gar nicht rauszunehmen aus der Bevölkerung. Als eine Begründung, die ja immer genannt wird, ja, aber Alkohol, naja, aber Alkohol, das ist halt so traditionalisiert, das ist eigentlich in Teilen mindestens so schlimm wie Kiffen bei erwachsenen Menschen. Aber das hat sich halt so sozialisiert, deshalb können wir es leider nicht mehr irgendwie weiter reglementieren, als wir es im Autoverkehr zum Beispiel tun. Ne, das fand ich interessant. Also es ist einfach natürlich eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Ich will jetzt überhaupt gar nicht eine Diskussion aufmachen.
Da wollen wir gar nicht
sollt
weiter.
Sollt nicht kiffen in der Schwangerschaft, nicht genauso rauchen. Wenig. Ihr sollt im Übrigen auch kein CBD-Öl benutzen in der Schwangerschaft, was ja angeblich THC-frei ist. Es gibt wenige Produkte, die so wenig reguliert sind und so wenig kontrolliert sind wie CBD-Öl, weil es immer durch sämtliche Gesetzeslücken fällt. Das sollt ihr weder innerlich noch äußerlich anwenden in der Schwangerschaft. Weil einfach in unabhängigen Untersuchungen eben doch regelmäßig THC drin gefunden wird. Und deshalb solltet ihr da aufpassen, wenn ihr das für was auch immer benutzt oder benutzt habt in der Schwangerschaft, solltet ihr das auch nicht nehmen.
Genau. Also lasst euch da nicht verunsichern. Ihr müsst
andere Drogen auch nicht. Ihr sollt auch nicht koksen und
ich sag's nur, hey, wir sind hier in Berlin. Alter, ich meine, ich bin ja auch, also so, ich hin und wieder trinke ich Alkohol so, aber ich bin ja auch schon aus dem Gröbsten raus, was diese Altersklassen an.
Aber was gekokst wird in unseren Umfeldern, so, ich staune auch immer wieder. Aber
okay, also das habe ich auch in meinem Anamnesebogen. Da bin ich immer so, ich frage es immer, Alkohol- und Drogenthema. So. Ja. Aber es ist schon, nein. Aber mir war es einfach nur wirklich nochmal wichtig, dass ihr einfach wisst, ihr müsst mit niemandem anstoßen. Ihr könnt was, Alkohol ist tabu. Und das solltet ihr die ganze Schwangerschaft so fortführen. Genauso wie Rauchen. Das war es dann auch heute zum Thema dieser Genussmittel.
Ja, Genussmittel ist echt so ein Wort. Aber vielleicht können wir Kaffee noch mit dazu schmeißen.
Ja, Kaffee liebe ich auch. Habe ich auch. Also ist auch ein Riesenthema und auch wird nicht so gut drüber aufgeklärt.
Ja, aber ganz ehrlich, Kaffee grundsätzlich ist eine psychoaktive Droge. So, deshalb trinkt man ihn ja. Er ist belebend, so nennt man das ja dann meistens. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, schon so ein bisschen über Schlaf auch gesprochen, wie wichtig guter und gesunder und ausreichend langer Schlaf ist fürs Immunsystem, fürs Schwangerwerden, für unsere hormonellen Regelkreise, für unser Insulin- und Cortisolsystem, für unsere Stressresistenz. Wir sind alle in unserer Welt, in unserer westlich industrialisierten Welt, sind wir alle im chronischen Schlafmangel ausgestattet. Und es ist ein gesellschaftliches Lösungsmittel sozusagen dafür, dann am Morgen sich ein paar Kaffee reinzuballern, damit man eben den Schlafmangel damit.
Jetzt bin ich auch gespannt, was du jetzt gleich sagst.
Substituiert. Ja. Also so, und das ist, also so, gegen Schlafmangel hilft kein Kaffee, sondern gegen Schlafmangel hilft Schlafen. Und die Überstimulierung des Sympathikus-Systems, also des Nervensystems sozusagen, was uns wach macht, da sind wir als Großstädter sowieso immer drüber stimuliert. Ne? Wir sind so vielen Reizen ausgesetzt und unser ganzes Nervensystem ist den ganzen Tag in Unruhe. Und wenn wir da auch noch literweise Kaffee drauf werfen, ja, herzlichen Glückwunsch. So, das ist nicht gut. Gleichzeitig weiß man aber, dass Kaffee eben viele gesundheitspositive Auswirkungen hat fürs Herz-Kreislauf-System. Es ist so, dass Menschen, die moderat Kaffee trinken, damit ist meistens sowas gemeint, 2 bis 3 Kaffee am Tag, dass die länger leben und weniger an Krebs sterben, weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als Menschen, die keinen Kaffee trinken. Also Kaffee ist in vielen Bereichen viel besser als sein Ruf. Aber wie immer,
Also es kommt auf die Dosis drauf an und es kommt auf die Gründe darauf an, warum man es macht. Und wenn man es macht, um Schlafmangel zu killen, dann ist es nicht gut, Kaffee zu trinken. Und wenn man Kaffee nach 14 Uhr trinkt, ist es auch nicht gut, weil es einfach eine unfassbar lange Halbwertszeit hat und einfach die Qualität des Schlafes absolut messbar auch noch nach vielen Stunden verringert. Aber in der ersten Tageshälfte schön ausgeschlafen, vormittags um 11 Uhr ein und dann um 14 Uhr noch einen zweiten. So ungefähr mache ich das. ist eigentlich sehr gesund und das dürft ihr auch in der Schwangerschaft. Darüber gibt es mittlerweile haufenweise Studien, dass Kaffeekonsum in diesem Rahmen keine negativen Auswirkungen hat auf die Schwangerschaft. So, und jetzt kommst du.
Jetzt kommst du. Ich bin auch der Meinung, dass man Kaffee trinken darf, aber ich würde trotzdem darauf achten, dass der Konsum nicht zu hoch ist, wie du sagst, weil das Baby im Bauch das nicht die Enzyme hat, sozusagen Koffein abzubauen. Also ich würde schon die empfohlene Tagesmenge, ist unterschiedlich, variiert ja so ein bisschen zwischen 200 Milligramm und 300, würde ich jetzt nicht überschreiten.
Und man weiß ja auch immer gar nicht, also ne, wie der Barista das da durch seine Maschine geballert hat, genau. Und was ist mit einer Tasse gemeint? Mhm. Meint man damit irgendwie, Filterkaffee trinkt ja keiner mehr, irgendwie so ein Pott aus der Tanke, sage ich jetzt mal, oder der feinsten Barista-Espresso.
Ja, und auch natürlich würde ich da auch immer drauf achten, was trinke ich für einen Kaffee? Ich gucke hier gerade mal, wir haben, glaube ich, aufgeschrieben, 150 Milliliter, je nach Brühart, Karin, genau. Haben so 80 bis 100 Milligramm.
So. Genau, also ihr könnt jetzt mit Milligramm anzahlen. Jetzt in der Praxis und im echten Leben halt nichts anfangen. Aber was damit gemeint ist, ist klar, ne? Man trinkt halt moderat, wie es immer so schön heißt, den einen oder anderen Kaffee, aber mehr nicht.
Ja, aber was ist, vor ein paar Jahren habe ich auch mal eine Studie gelesen, dass es einfach, dass es nicht so gut ist für die Plazenta, ne? Für die Plazenta-Versorgung. Ist das schon wieder, bist du da auf dem neuesten Stand?
Also es gibt natürlich immer zu allem 1 Million Studien. Mhm. Und ich habe jetzt gerade in der Überarbeitung meines Buches natürlich auch mich mit Koffein in der Schwangerschaft nochmal auseinandergesetzt und so. Und ich beschränke mich bei diesen Dingen ja immer auf Studien, also die Qualität der Studie ist ja von großer Relevanz. Also Studien, also irgendwas aufschreiben kann ja jeder, aber wenn es in Nature oder in Science, also sehr renommierten Journalen erschienen ist, ist es immer Qualitätsmerkmal, der Anteil der Zitierungen, also die Anzahl der Zitierungen, wie oft ist diese Quelle zitiert worden oder diese Arbeit, was haben die Autoren sonst so geschrieben und so. Also das sind im Wesentlichen Sachen und dann natürlich innerhalb der Studie, wie hoch ist die Fallzahl, was genau haben die untersucht, unter welchen Bedingungen, wie haben die das randomisiert, über welchen Zeitraum. Also es gibt ja ganz viele verschiedene messbare Dinge, um die Qualität einer Studie zu benennen. Und die ich mir angeguckt habe, es gibt zu Kaffee und Schwangerschaft, wenn man das irgendwie bei PubMed oder sowas irgendwie mit den entsprechenden verschlagworteten Sachen sich anguckt, würde ich jetzt mal schätzen, weiß ich nicht, ne? Würde ich jetzt mal schätzen, mindestens 800 Studien, 500, irgendwie sowas mit Sicherheit. Die habe ich natürlich nicht alle gelesen, aber ich habe die relevanten gelesen. Und also würde mich auch wundern, ehrlich gesagt, weil die Plazenta ist ja, also was bei der Plazenta ja immer ein Thema ist, wenn es um irgendwelche Dinge gibt, die Plazenta beeinflussen können, ob es jetzt bei Erkrankungen ist, wie zum Beispiel Plazenta-Insuffizienz, wenn die Plazenta nicht so gut funktioniert und die Babys so klein werden und nicht gut versorgt sind, oder bei der Präeklampsie, das, was man früher Gestose genannt hat oder Schwangerschaftsvergiftung, wo man ja heute auch weiß, dass bestimmte immunologische Prozesse in der Phase des Schwangerwerdens, also der Nidation, wo die Plazenta sich überhaupt erst einnistet und die Gefäße gebildet werden, da geht es dann immer um kapilläre Endothelgesundheit, das Endothel ist die Innenauskleidung der ganz zarten Blutgefäße und so. Und da würde mich wundern, wenn Koffein da ungünstig wirkt, weil genau dafür ist es eigentlich gut. Es fördert ja die Durchblutung und so. Aber da kenne ich jetzt den Hintergrund dieser Studie nicht. Du musst mir die natürlich hier im Anschluss gleich geben. Ich werde mir
das war auch vor 100.000 Jahren. War ich auf einer Fortbildung. Und deshalb halte ich mich jetzt einfach, wenn ich Empfehlungen gebe, immer an diese 200 Milligramm. Und ich denke, das ist wie mit allen Sachen. Die Dosis macht das Gift. Und wie gesagt, einen guten Kaffee, und ich, da kommt es auch immer auf die Qualität nochmal an, ist, denke ich, auf jeden Fall okay. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal reingucken und beim nächsten Mal nochmal ein kleines Update geben. Können wir uns gleich mal aufschreiben hier mit der Plazenta. Aber finde ich gut. Ich habe nur gedacht, weil du bist ja gerade mitten in drin, dass du da bestimmt nochmal neu rum hast. So, also haben wir unsere ganzen Laster, geben wir jetzt mal vorbei. Auch Kaffee trinke ich nicht übrigens. Ne?
Ja, Sissi ist irgendwie ist wie so eine...
Aber ich liebe halt Eis und Schokolade und sowas. Das sind meine Laster.
Ja, kein Alkohol, kein Kaffee, das weiß ich ja schon. Also ich trinke beides. Also ich trinke nicht viel Alkohol. Ich trinke vor allen Dingen immer nur ein Glas. Also wenn so ja, Leute...
Sehr vorbildlich.
Ich finde also, um da jetzt auch... So dieses leichte Angeditscht-Sein, was so kurz, ne... So, das finde ich ja total angenehm, aber ich finde es unfassbar unattraktiv, besoffen zu sein, sowohl bei mir als auch bei anderen. Also ich denke einfach gerne klar und finde das unfassbar unangenehm. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Filmriss gehabt. Also in der Weise ist Alkohol auch nicht meine Droge. Also dass ich so, ich trinke gerne ein Glas Wein, mittlerweile auch in meinem Alter sehr gerne ein gutes Glas Wein, aber mehr nicht. Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten essen gehe, also zu zweit essen gehe und sich Leute so eine Flasche bestellen, so ganz selbstverständlich, so lass doch eine Flasche, wo ich sage, ich trinke 0,1, das reicht mir dann. So, ne?
Offener,
wenn du die anderen 0,6 trinkst, bitteschön.
Können wir eigentlich gleich mit Ernährung ein bisschen weitermachen, ne? Wo wir jetzt hier beim ganzen Trinken
ja
waren. Und meine Laster halt Zucker, Süßigkeit, Eis. Oh Gott, ich liebe Eis.
Ja, und das ist ja eben auch in der Schwangerschaft, ne? Also alle, die jetzt zuhören und mit Sicherheit irgendein Buzzword irgendwie dabei sein wird. Also dieses klassische Leberwurstbrötchen hatten wir schon, so ne, Gelüste, die ja auch so, also ich meine hier Rapunzel, hier das alte Märchen, da musste der Vater musste da echt bei der Hexe über den Zaun klettern, weil die Frau gesagt hat, ich sterbe, wenn ich keinen Rapunzelsalat essen kriege, hol mir das von der Hexe aus dem Garten. Und er hat sozusagen das Leben ihres Erstgeborenen versprochen, aber es musste Rapunzel sein. Und so ist das in der Schwangerschaft, ja. Ihr müsst nicht das Leben eures Erstgeborenen opfern oder euer Baby der Hexe anvertrauen. Aber manchmal könnte man ja wirklich sprichwörtlich sterben für irgendwas. Und schickt den Mann, das ist dann die moderne Version, nachts um 3 zur Tanke oder hier in Berlin zum Späti, um das berühmte Glas Arugogen oder was auch immer zu holen. Weil in dem Moment muss es das einfach sein. Und da hat man ja manchmal auch fancy Sachen. Und wenn es dann halt, keine Ahnung, Macadamia, Nut, Brittle, Eis, irgendwie so ist, dieses eine, dann muss es das irgendwie halt sein.
Ich bin auch, wir waren ja in den Herbstferien in Barcelona und ich brauchte Eis und ich habe kein geiles Eis gefunden.
Aber bist du nicht schwanger?
Nee, ich bin nicht schwanger, aber trotzdem ist es einfach nach wie vor, Eis ist auch an Schwangerschaften immer so, Eis war immer so, ist mein deshalb sage ich ja, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee, ich habe rauche nicht, aber was leider mein Laster ist, ist halt einfach das. Und deshalb Zucker, Süßigkeiten, Kohlenhydrate, ne, müssen wir jetzt nicht alles, keine Nahrungsmitteltabellen hier heute aufführen, dass das natürlich im Maßen gegessen werden sollte, auch vor allen Dingen auch, was euren Insulinspiegel betrifft, der natürlich durch solche Lebensmittel immer zack, zack.
Genau, zu dem kommen wir auch nochmal, wenn wir irgendwie beim Ende der Schwangerschaft chronologisch angekommen sind, weil bestimmte Ernährungsformen, was den glykämischen Index oder also diese glykämische Last von bestimmten Nahrungsmitteln angeht und so, da gibt es nochmal so ein ganz interessantes Hin und Her, wo wir uns irgendwie bestimmt auch nochmal austauschen
darüber, auf die Geburt,
wie sinnvoll das jetzt ist, sich ernährungsmäßig auf die Geburt vorzubereiten. Und das vielleicht auch vorab an dieser Stelle, wenn wir jetzt über so ein paar Sachen reden, die man nicht essen soll aus Gründen, beim Alkohol und beim Zigarettenrauchen ist das ja sozusagen allen total klar, warum. Ist jetzt hier schnell die Gefahr, dass es sehr nerdig wird, im Sinne von, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann traut man sich gar nichts mehr zu essen, weil man dann denkt, in jedem gekauften Salat und in jedem Mettbrötchen lauert der Tod, so ungefähr. Ne? Also man ist wirklich ja dann sehr achtsam und mit den theoretischen Risiken beschäftigt und das ist dann manchmal mit dem Alltagsleben gar nicht so einfach übereins zu kriegen.
Wichtig ist ja auch, dass man, ob man nun schwanger ist oder nicht, generell solltet ihr einfach euer Obst und Gemüse richtig gut waschen. Und das machen einfach nicht alle Menschen.
Ja.
Na, also da kann immer...
Erdbeeren kaufen, ne? Erdbeerenschale und gleich irgendwie auf dem Nachhauseweg dran
rumnaschen. Da bin ich so gebrandmacht von Annis Buntefeld und die da wirklich, also dieses Waschen auch vor allen Dingen, was auch viele Menschen nicht machen, Lebensmittel, also Obst wie eine Mango, wo du denkst, die schälst du ja, aber du kannst halt durch das Schälen sozusagen
die Sachen sapschigen Hände und
dann bringst du es trotzdem an die Frucht ran.
Ja, klar.
Und das heißt wirklich das A und O, dass ihr einfach also euer Gemüse und euer Obst einfach gut abwascht.
Ich habe tatsächlich Biospüli und eine extra Bürste dafür. Mhm. Und alles, was ich einkaufe, also ich kaufe sowieso fast alles im Bioladen an Gemüse und Obst. Aber alles, was ich einkaufe, auch das, also da ist dann halt, da sind dann keine Pestizide dran, mhm, aber da sind dann vielleicht Wurmeier dran,
ja,
oder so.
Oh. Oh, das ist wirklich so ein Thema, aber diese ganzen Sachen, oh.
Ja, und man sieht es nicht, ne? Also das ist eben so der Punkt. Ich glaube, das ist also nur die Erdbeeren, die man dann nascht aus der Schale, die sehen ja leuchtend und rot und wunderschön aus. Und man sieht das ja nicht. Pestizide sieht man nicht und andere möglichen Bakterien und Viren und so, die sieht man halt auch nicht. Und deshalb ist es eben gut, es trotzdem zu machen, die wirklich abzuwaschen.
Und deshalb ist es dann so schwierig, in so Sachen zu essen wie einen gekauften Obstsalat.
Ja, ja, weil klar, die hat niemand mehr. Also ich wasche die wirklich, also ich nehme mir so eine, also Mango zum Beispiel, kaufe ich ganz selten, weil bei Mangos ist, finde ich, das gleiche, also Avocados habe ich mittlerweile raus, aber so diese Obstsorten, die du kaufst und die, wo du sagst, die sind noch nicht ganz reif, die müssen noch ein bisschen nachreifen, 2 Tage noch, ja, und 4 Tage später finde ich den wieder und dann sind sie irgendwie hinüber. Deshalb kaufe ich das meistens immer schon gar nicht, weil ich mich davor schützen will, dann irgendwie zu viel wegzuwerfen. Aber sonst nehme ich Obst, nehme das und wasche das mit warmem Wasser und Spüli und trockne das mit dem Handtuch ab. Also bei Weintrauben ist Abtrocknen ein bisschen schwierig, weil man die dann ja, also die kann man ja abrubbeln.
Alles so empfindliches Obst ist immer so ein bisschen.
Ja, Himbeeren zum Beispiel auch, ne? Die kann man ja, also die sind ja beim Abwaschen werden die ja sozusagen schon matschig.
Ja, und da musst du reingucken, ne, ja, und genau, so. Also Himbeeren ist echt so eine. Ich liebe Himbeeren, aber es ist halt so, um die zu säubern, das ist echt so, dann lieber dann doch lieber Heidelbeeren.
Genau.
Ja, also das ist wirklich das A und O und da solltet ihr wirklich, wirklich, wirklich drauf achten, dass ihr euer Obst und Gemüse nicht nur in der Schwangerschaft generell einfach richtig gut wascht. Und dann gibt es natürlich einfach Lebensmittel wie Rohmilchprodukte, Weichkäse, ne, also rohes Fleisch. Das solltet ihr einfach auch meiden.
Genau, da geht es ja um diese Listeriose und die Toxoplasmose, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Ne? Das könnt ihr alles irgendwie, also sagen wir mal so, wenn man es nachliest, zum Beispiel in Guter Hoffnung, da habe ich irgendwie zu jeder dieser, zu Listeriose und zu Toxoplasmose und wann und ob man das Katzenklo sauber machen kann und so. Also es ist tatsächlich so, dass das Erkrankungen sind, mit denen man sich anstecken kann und mit denen man sich eben in der Schwangerschaft explizit nicht anstecken sollte. Und deshalb gibt es diese Verhaltensempfehlungen dazu, also dass man eben kein rohes Fleisch isst, weil in nicht durchgegartem Fleisch sind diese Sachen eben drin. Und auch immer Klassiker finde ich Sushi. Ne, das ist ja roh, wie man ja weiß. Und dass dann Leute sagen, ja, aber dann nehme ich einfach nicht das mit rohem Fisch, sondern nur das mit Gurke und Avocado und was weiß ich, was da noch so drin ist. Eingelegter Kürbis oder irgendwie sowas. Ja, aber es wird ja auf den gleichen Brettern und diese Rollen da, diese Bambusrollen, und die tut man ja nicht, sorry, bei 90 Grad in Geschirrspüler. Ne, das ist ja alles, also auch diese Zubereitungsart. Also ne, beim Sushi-Mann meines Vertrauens würde ich, glaube ich, sogar rohen Fisch essen, auch in der Schwangerschaft. Aber ich würde da tendenziell eher gar nichts essen. Mhm. Eben auch nicht das vegetarische Sushi, weil es eben auf den gleichen Brettern zubereitet wird.
Das ist ja auch generell auch mit der Hygiene zu Hause, ne? Wenn du halt, dass du darauf achtest, wenn du rohes Fleisch schneidest, dass du danach nicht da dein Butterbrot drauf schmierst, ne? Ja. Also so dieses.
Ja. Ja, überhaupt ist die Küchenspüle, glaube ich, der verkeimteste Ort im ganzen Haus. Wird ja immer mit Klobrille und was weiß ich was verglichen.
Oh, Kalin.
So, und Küchenschwamm und Küchenspüle ist einfach, da wächst halt alles, ne? Macht da mal einen Abstrich. Viel Spaß.
Yes.
Und gute Besserung.
Gute Besserung. Nein, also sitze hier auf meinem Stuhl und denke mir so, oh, nee,
so, und das meine ich halt, ne? Ja, das meine ich halt. Also da denkt man im Alltag wenig drüber nach, weil man es nicht sieht und weil man im Supermarkt das cleane Gemüse da irgendwie in seinen Einkaufskorb lädt. Seid ihr einfach in der Schwangerschaft ein bisschen achtsamer und achtet darauf, dass ihr bestimmte Nahrungsmittel, von denen ihr wisst, dass es so ist. Aber haltet auch da den Ball flach, ne? Also es ist natürlich, dann fällt euch dann ein, nach, weiß ich auch nicht, nach einem leckeren Essen, wo ihr eingeladen wart, liegt ihr dann nachts um 3 im Bett und wacht auf, weil ihr, keine Ahnung, aufs Klo müsst. Wie so oft in der Schwangerschaft man nachts um 3 aufwacht, um aufs Klo zu müssen. Und dann könnt ihr wieder einschlafen und fällt euch ein, oh, scheiße, die Nachspeise, Tiramisu, da war doch bestimmt rohes Ei drin, ich habe es vergessen. Oder der Käse, das war doch bestimmt Rohmilchkäse und so. Und bestimmt war das jetzt der Rohmilchkäse, der mir eine Infektion einhandelt oder sowas. Ne? Was ich da ja dann immer, also man muss da auch wirklich die Zahlen sich angucken, die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet in diesem Tiramisu eine Salmonelle drin war und dass ausgerechnet in diesem Rohmilchkäse eine Listerie drin war, ist natürlich ausgesprochen klein. Wir haben in Deutschland einfach die Lebensmittelgesetze, die sich irgendwie kümmern und die Aufsichtsbehörden, die das irgendwie kontrollieren und so. Trotzdem sollte man, also wenn man das Risiko auf null fahren will, dann sollte man es halt nicht essen. Und das Risiko ist ja aber nicht plötzlich 100, wenn man es aus Versehen mal vergessen hat oder das nicht wusste. Also ganz viel ist ja auch so, was? Das hat mir in der Woche 5 oder 6 oder 7 oder 8 aber noch niemand gesagt.
Ja, deshalb haben wir ja heute die Folge hier.
Genau. Ja, je nachdem, wann man sie jetzt aber hört, weißt du.
Naja, hoffentlich hört man diese kleine Mini-Staffel, wenn man gerade.
Aber selbst die hochschwangeren Frauen, die irgendwie so daraufhin weggefiebert haben, es gibt wieder Hebammensalon-Folgen, hören das ja jetzt. Und die denken sich so, oh nein, und das wusste ich alles nicht. Was mich da eher wundert, oder gerade sozusagen, um nochmal ein bisschen aktuelleres Thema aufzubringen, die Frauen, die total hysterisch alle Käsesorten googeln, wo überall rummig irgendwie, welcher Parmesan wie lange gereift sein muss und so weiter. Und die gehen dann aber feiern oder ICE fahren oder sowas und machen sich um die aerosolverbreiteten Infektionen keine Sorgen. Also das finde ich dann manchmal ein bisschen schräg. Also dass man dann einfach sich fragt so, hä, okay, aber bei deinem Käse warst du jetzt total picky, aber hast kein Problem damit, irgendwie alle Großveranstaltungen aufzusuchen dich da den ganzen Atemwegserregern auszusetzen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber das ist heute kein Thema. Das würden wir auch
nochmal an anderer Stelle vielleicht sprechen können, wenn es um Impfungen und sowas geht. Genau, also passt ein bisschen auf beim Essen. Und
aber bist du auch so ein bisschen so, also ich bin total da jetzt auch einfach nicht nur durch Schwangerschaften, weil ich war ja auch schon ganz lange schwanger in meinem Leben, aber so, dass man wirklich einfach so, ich habe so mit Salat wirklich so mein Problem.
Mit so geschnittenem Salat, also
nein,
so grünem
einfach so,
Salat?
Nee, wenn man einfach essen geht. Also ich esse dann auch schon einfach gerne Sachen, wo ich weiß auch, die sind einfach hochgekocht.
Die kommen aus dem Ofen.
Ja, ne? Also so.
Die sind mit Käse überbacken.
Ja, einfach so, ja. Da ist alles tot gegart.
Ja.
Tot so. Und so Imbissstände, ne? Meine Kinder manchmal auch in Barcelona mussten die da unbedingt was essen. Ich denke so, oh nein. Okay, gut, sie werden es überleben.
Also das ist tatsächlich nicht mein. Nee. Also das ist ja immer interessant, ne? Warum haben Menschen an diesem Punkt so ihre Empfindsamkeiten und bei anderen sind die irgendwie total in Anführungsstrichen locker. Locker ist man ja immer so lange nichts passiert. Das weiß ich auch nicht so genau, warum das so ist. Aber ich bin bei Essen. Auch, also weil ich vielleicht auch, ich bin ja also nach dem Abi durch Afrika gereist und habe ja da einen möglichen, das darf man ja gar keinem erzählen, da habe ich, also so.
Da haben wir noch nie drüber geredet.
Nee, müssen wir jetzt auch gar nicht, aber da habe ich irgendwie, also ich hatte noch nie irgendwie mit meinem Magen-Darm-System irgendwie Probleme und ich habe das echt herausgefordert, um das mal so zu sagen. Und fühle mich da irgendwie dann nicht so verwundbar oder so vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich gehe schon auch mal einen guten Burger essen bei einer Burgerbude oder sowas.
Ja,
und weiß dann nicht, wie die da ihren Salat machen. Aber klar, jetzt wo du sagst, ist das einfach so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß.
Heiße Suppe ist dann immer meistens
ja
besser. So. Weiter geht's heute. Das nächste Thema ist ja nach dem Essen, ist ja immer so, was alle immer haben, ist ja die Pflege haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was darf ich? Nägel, Haare, tätowieren.
ja.
Ja, also ich glaube, Haare ist immer so ein Riesenthema. Also
ist ja auch immer so total unterschiedlich, ne? Ich habe ja tatsächlich, obwohl ich schon so alt bin, noch kein graues Haar und ich färbe meine Haare ja gar nicht. Und ich weiß, merke dann manchmal so, ich bin anscheinend die absolute Ausnahme, die Haare nicht färbt. Und so deshalb ist Haare färben auch nicht so mein Ding. Ich wäre eher bei Nägeln und so, aber Haare färben, Sissi, was sagst du in der Schwangerschaft?
Ja, also Haare färben in der Schwangerschaft. Also ich finde immer generell, das erste Trimester würde ich generell wenig tun, also wenn es jetzt unbedingt sein muss. Aber es gibt natürlich auch pflanzliche Farben. Ich bin auch nicht so ein Färber, weil ich habe auch keine grauen Haare und so weiter, aber ich mache mir ab und zu Strähnen und auch die habe ich in der Stillzeit und in der Schwangerschaft gemacht und darauf immer beim Friseur meines Vertrauens einfach darauf geachtet, dass die nicht an die Kopfhaut gelangen und dann ist es auch einfach okay. Also das kann man auf jeden Fall machen.
Genau, also es geht eben bei den Haarfärbesachen so ähnlich wie bei den Hautpflegeprodukten, über die wir eben schon gesprochen haben, dass die resorbiert werden über die Haut.
Ja.
Aber die Haare selbst sind ja quasi totes Gewebe, was nicht mehr durchblutet ist. Und wenn ihr da euch auf die Haare was drauf macht, ohne dass es an die Kopfhaut kommt bei Strähnchen, weil man da eben die Folie so drum wickelt, dass da eben nichts an die Kopfhaut rankommt, dann kann man so auch die Haare färben. Es sollte eben nichts an die Kopfhaut gelangen.
Aber wenn man da halt so rauftutscht, dass es halt bis, ne, dann ist es natürlich einfach schwierig.
Genau. Und ansonsten färben eher nicht.
Sonst färben eher nicht. Man kann natürlich auch so, wenn man jetzt eher dunkle Haare hat, das ist bei blonden Haaren ja nochmal anders, da sind pflanzliche Sachen, finde ich immer, da wirkt da nicht so, aber wenn man jetzt dunkle Haare hat und du hast sehr viele graue Haare und möchtest da, dann gibt es ja auch wirklich viele gute pflanzliche, natürliche.
Ja, aber wobei man da auch tierisch aufpassen muss. Ne? Also ich habe gerade so von so einem Hautarzt irgendwas gesehen, Henna auf den Händen. Also ne, wie heißt das nochmal? Du weißt schon, was ich meine, diese Henna-Verzierungen.
Ja.
Also ein klassischer Brautschmuck eigentlich, aber so im Sinne von Multikulti sozusagen, auch von jungen Mädchen viel einfach als hübschen Schmuck der Hände angewandt wird und dass da unfassbar viel Chemie drin ist, was da nicht reingehört. Also Henna ist auch nicht gleich Henna, so, ne? Würde ich auch im Bioladen kaufen. Wenn ihr auf Pflanzenfarbe steht, dann gibt es da eben entsprechende, auch zertifizierte Bioprodukte.
Und Friseure.
Und Friseure natürlich auch, wenn ihr das nicht zu Hause macht, sondern beim Friseur, dass ihr eben auf sowas dann auch bei den, es ist ja dann immer, es ist was ganz Natürliches so, ne? Und wenn man aber natürlich sind gewachsene Produkte dann gegebenenfalls eben auch mit Pestiziden behandelt in der Pflanze, an der Pflanze, aber eben teilweise auch mit so Wirkverstärkern versehen, damit eben das Henna besonders rot oder besonders schwarz oder besonders lange hält oder was auch immer, dann eben noch angereichert sind mit irgendwelchen Stoffen, die dann eben nicht Henna sind.
Ja, das stimmt. Und Nägel? Bin ich ja auch mal nicht so die Fachfrau, weil ich ja nie was drauf habe.
Ja, das hatten wir gestern schon als Thema. Wir Hebammen haben ja sozusagen in unserer Arbeit keine lackierten Nägel und für mich ist lackierte Nägel haben immer verbunden mit, ich habe Urlaub oder ich habe Freizeit und dann finde ich das total schön. Ich mache das auch manchmal, wenn ich irgendwie eine Schreibmotivation brauche oder sowas. Ich schreibe einfach viel, also ich mache nie so Gelnägel oder sowas, ne? Also so lang, weil ich damit nicht arbeiten kann. Aber so Lack da drauf, wenn so beim Tastaturschreiben, finde ich, das ist das irgendwie für mich.
Sieht schön aus.
Also
ne?
Fühle ich mich dann gleich viel glamouröser, wenn ich dann
glamourös. Ja, aber dieses ganze, das ist auch mal so, Nagellack ist halt ein Lack und da kann auch so viel, da ist immer. Ist immer Chemie mit
ja,
drin.
Ja, du hast es ja gestern gesagt, es gibt kein Biolack. Das waren Sissys Worte gestern zu mir, als ich gesagt habe, ist aber voll Bio und so. Es gibt kein Biolack, natürlich nicht.
Also
überall Weichmacher und damit die elastisch bleiben, müssen da Weichmacher drin sein, also damit die nicht splittern und die müssen natürlich gelöst sein und hart werden. Also da ist all möglicher Scheiß drin, selbst in dem Biolack.
Klar, es gibt welche, die haben natürlich,
die sind nicht ganz so fies.
Die sind nicht fies, da sind irgendwie 10 Sachen raus, aber wie heißen die denn immer, da gibt es weniger drin. Aber auch da, ne, wenn man darauf verzichten kann, dann ist das natürlich einfach gut, weil es einfach.
Ja, Kacke ist halt wirklich dieses Shellack und Acrylnägel und so, was man dann eben. Ne, wo man,
alleine schon, wenn man da reingeht,
der Geruch. Ist ja auch nicht ganz doof. Wir können euch jetzt leider, ihr habt wahrscheinlich gehofft, dass wir sagen, es ist alles kein Problem. Aber jeder, der irgendwie auch nur einen geradeaus denkt, ist natürlich logisch. Und die armen Girls, ne, die da irgendwie den ganzen Tag sitzen und das Schleifen und Einatmen und die ganzen Dämpfe und so, das ist einfach massiv, massiv gesundheitsgefährdender Beruf. Ne? Friseure, Nägel, also all diese ganzen Sachen, die mit viel Chemikalien zu tun haben.
Und es ist zwar jetzt noch nicht so Thema, aber auch in Anbetracht, wenn ihr euer Neugeborenes in den Händen haltet.
Das ist ja auch mal krass. Ne?
Und da solltet
so eine Gelnägel und so ein kleines Baby.
Ja, und auch weil ja schon Hände in den Kontakt des Mundes von eures Baby.
Ja, und Fingernuckeln so, es geht das doch dann alles gar nicht, wenn man Gelnägel hat.
Na, deshalb
gut und gepflegt. Auch das Baby gut anfassen können und so, ne? Also nicht nur, dass man nicht gut mit langen Nägeln auf einer Tastatur klimpern kann, man kann einfach auch kein Baby anfassen, natürlich. Genau, also davon, also sollte das, also so, ich finde das auch, ne, ich finde das bei anderen Frauen teilweise auch voll schön, ne? Also so, wenn das so, aber Baby anfassen kann man damit nicht gut. Von diesem Look müsst ihr euch dann phasenweise dann erstmal verabschieden.
Ich glaube, in den ersten Wochen ist immer noch ein ganz großes Thema, gerade vielleicht, wenn auch schon mal etwas nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit, ist so Sport, ne? Sport, und könnten noch mal ein bisschen reden über Sport und auch Sexualität so, weil das ist ja auch mal großer Angstfaktor.
So in einem Atemzug.
Ja, Sport.
Mein Sport ist Sex.
Ja, genau. Auf jeden Fall kann ein guter Sport sein. Genau, das ist, glaube ich, einfach nochmal,
ja, das Fitnessstudio.
Dass wir da nochmal drüber reden, dass wir mal ein bisschen gucken, was für Sportsachen. Ich finde immer so in den ersten 12 Wochen, ich kann mich nur an meinen Zustand erinnern, natürlich sollt ihr euch bewegen und sollt mobil sein in der Schwangerschaft. Wir haben auch da eine ganz tolle Folge mit Lea Köhler zu Sport in der Schwangerschaft gemacht in dem ersten Hebammensalon 1.0, wo wir ganz ausführlich über die Sachen reden. Aber ich finde so, dass ihr euch auch nicht verrückt macht, wenn ihr in den ersten 12 Wochen einfach nur müde seid, nur erschöpft seid, gerade eure Arbeit und euren Alltag irgendwie erledigt, dass ihr dann nicht sagt, okay, aber ich muss das noch machen, weil sonst ist meine Schwangerschaft hinüber. Das ist natürlich Quatsch, aber natürlich sind Sachen wie, ich finde ja, ich bin überhaupt gar kein Schwimmer, aber Schwimmen ist eigentlich eine geile Sache in der Schwangerschaft, ne? Weil es einfach für den Körper so gut ist. Mhm. Bist du geschwommen?
Nee. Natürlich. Nee, ich bin auch kein Schwimmer, weil ich Badeanstalten so unfassbar anstrengend finde. Also allein dieses, also gerade im Winter, wo man eigentlich sagt, so schön und danach ein bisschen Wellness und so, dann kommt man da mit seinen dicken Klamotten an und dann ist es ja sofort 30 Grad warm und 90% Luftfeuchtigkeit und man schwitzt und muss die Sachen alle in so einen Spind stopfen, hat irgendwie noch Socken an und da sind schon überall Pfützen auf dem Boden und hinterher dann, also ne, und dann schwimmt man irgendwie eine halbe Stunde und oder eine Stunde oder was und dann danach muss man erstmal wieder die Haare föhnen und ja. So, oh nee. Also ich, aber das eher. Also ich finde, wenn ich dann mal schwimme,
das ist, einfach so toll.
Ist das schon toll. Also sich zum Beispiel, wenn ich im Sommer am Meer bin oder sowas, ich finde das so toll, also den, auch ne, dieses, die, so den Körper zu bewegen und die Leichtigkeit im Wasser und so. Also es ist total toll. Das ist jetzt nur rein meine persönliche Befindlichkeit, was man vielleicht beim Schwimmen noch erwähnen kann. Also in der Schwangerschaft ist das total super, weil es auch eben über die Schwerkraft und die alle Körperzonen sind
beansprucht. Naja, gerade zum Ende, aber das stärkt halt einfach die jegliche Muskulatur.
Genau, ne? Alle Muskeln des Körpers sind eben.
Und es belastet euren Beckenboden nicht so sehr, ne? Ja, das ist schon einfach.
Super. Man muss nur ein bisschen, also auch da wieder Infektionsthema, ne? Also man kriegt keinen Pilz im Badewasser, weil die da drin rumschwimmen und das Wasser nicht sauber ist, sondern wenn man empfindlich ist, ist das Chlorwasser sozusagen das Thema, ne? Weil Chlor ist da ja drin, um das zu desinfizieren, dafür ist es da natürlich, aber es desinfiziert auf eure Haut eben auch eure Schutzflora weg. Und wenn ihr empfindlich seid für vaginale Pilzinfektionen, dann wird sozusagen eure Döderleinflora vom Chlorwasser mit wegdesinfiziert und ihr seid anfälliger für eure eigenen endogenen Candida-Sporen, die ihr ja in eurem Körper, in eurem Magen-Darm-Trakt und überall sonst auch mit euch rumtragt, sodass man danach dann einfach ein bisschen anfälliger ist. Und ein häufiger Tipp ist dann ja, die Vulva einzuölen oder einzucremen mit einer fetthaltigen Creme, möglicherweise auch so einen Tampon zu tragen, den man vorher in Öl eingetunkt hat. Gibt auch so, mittlerweile habe ich neulich gesehen, so Schwimmtampons so richtig. Also was braucht natürlich kein Mensch. Ne, die sind so mit irgendwas, Vaseline oder was getränkt. Es reicht auch das. Ja, gibt's.
Also, das neulich, also nicht so diese, Motto, diese Tampons, was, die man auch nehmen kann. Die
Soft-Tampons.
Wie so ein Schwamm,
wenn man Sex haben kann während der Menstruation. Ja. Nee, die sind getränkt mit so Vaseline, also so mit so Öl, Vaseline, Zeugs, damit eben eine Barriere gegen das Wasser damit gebaut wird. Also ein ölgetränkter Tampon, wie gesagt, kann gerne das Olivenöl aus eurer Küche sein. Den könnt ihr tragen, während ihr schwimmt und müsst natürlich daran denken, den auch nach dem Schwimmen dann wieder zu entfernen. Das kann sozusagen eine ganz gute Idee sein. Einige Frauen, die da wirklich super empfindlich sind, die können auch hinterher nochmal so ein Döderlein-Zäpfchen irgendwie anwenden an dem Abend dann, wenn ihr ins Bett geht oder sowas, ne, wenn man jetzt sich sorgt. Aber es ist eben ein Mythos, dass man sich ansteckt, weil so viele Pilze auf der Klobrille oder im Badewasser geschwommen sind oder auf irgendwelchen Bänken, auf die man sich gesetzt hat oder in der Sauna oder sowas. Das überleben Pilze alle überhaupt nicht. Sondern das sind alles endogene Infektionen. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Wir waren beim Sport und beim Schwimmen. Und Schwimmen grundsätzlich ist ein super guter Sport in der Schwangerschaft. Eigentlich ist alles, was ihr gerne macht und was euch gut tut, das ist ja der genau. eigene Körper immer eine gute...
Und Spazierengehen ist einfach super, ne? Also Spazierengehen ist einfach auch, das habe ich auch gerade angefangen, weil ich ja jetzt immer meine, habe ich ja dir schon erzählt, meine Schritte tracke.
Ah ja.
Dass
ja,
ich
ja.
Wirklich
abends... Schaffst du 10.000?
Ja, wenn ich das nicht habe, dann bin ich echt immer, also das ist manchmal gar nicht so einfach, ne?
Nee, natürlich nicht, wenn man den ganzen Tag arbeitet. Das ist einfach auch immer so ein privilegiertes Ding. In allen Dingen, die man auf sich achten soll und achtsam und morgens eine halbe Stunde meditieren und abends zum Sport gehen und auf sich achten, ist verdammt privilegiert, wenn man den ganzen Tag arbeitet und irgendwie alleinerziehend ist und Kinder zu versorgen hat. Ja. Wann soll man das denn bitte alles machen?
Aber für den Insulinspiegel ist halt super, nach dem Essen noch mal eine Runde zu gehen, ne?
Ich finde es auch zum Runterkommen total gut. Also das habe ich in der Corona-Zeit ja ganz viel gemacht. Abends spazieren gegangen. Wenn einfach niemand auf den Straßen war und so. Und wie habe ich das genossen zum Runterkommen? Also um mein System runterzufahren. So, das ist ganz toll. Also entschleunigt einfach, wie man so schön
deshalb
sagt.
Man muss gar nicht immer so diesen Hardcore-Sport machen. Ne? Viel ist ja einfach, und das ist auch in der Schwangerschaft für euch, also einfach Bewegung geht einfach mal lieber, dass man einfach nicht den Fahrstuhl nimmt, sondern auch eine Treppe steigt ne? und eine Runde spazieren gehen. Ist ja gar nicht so anstrengend in dem Sinne, sondern man hat nochmal Bewegung.
Und man kann so gut nachdenken, finde ich. Also man kann so gut so sein, also das meinte ich mit System runterfahren, man kann so gut, es ist nichts, also ne, eben nicht am Handy hängen dann im besten Fall natürlich, sonst stolpert ihr ja auch, also nichts ist ja gefährlicher als Fußgänger, den ganzen Tag auf ihr Display starren. Sondern einfach wirklich durchatmen und gehen und so let go, so auch alle Gedanken let go. Das finde ich, ich finde das unglaublich entspannend und gleichzeitig körperlich eben aktivierend und so. Ja. Das ist ganz toll.
Ja, also ich finde auch, ich bin ein großer Spaziergänger geworden.
Und dann gehst du alleine spazieren oder wie oder wann baust du es ein? Rein jetzt mal Adresse halber.
Also weißt du, was ich ja gerne mache? Ich gehe abends raus, also weil es muss ja einer bei den Kindern sein, ich kann ihn ja nicht alleine lassen. Wäre natürlich schön, wenn ich das mit meinem Mann gemeinsam machen könnte und wir nochmal schnacken. Also. Aber ich gehe meistens dann noch eine Runde um den Block und dann rufe ich meine Freundin an. Mhm. Weil jetzt ist es so dunkel und da habe ich dann auch manchmal schon so, ich bin ja auch so ein Schisser. Aber dann manchmal mal, dann telefoniere ich und dann fühle ich mich, also ich meine, ich wohne in Berlin, also ich wohne ja nicht auf dem, also da sind ja schon Leute auf der Straße und ich gehe nicht nachts um eins. Aber wenn ich dann so um 9:30, wenn man mit allem mal fertig ist, nochmal eine Runde geht, ist es auf jeden Fall richtig gut.
Das ist auch meine Zeit. Ich gehe oft dann später abends, wenn die Kinder schlafen, dann nochmal raus. Ja. Um nicht irgendwie vor der Glotze irgendwie.
Ja. Also sportliche Betätigung ist auf jeden Fall super. Es ist natürlich so, wenn ihr irgendwelche ganz super individuellen Erkrankungen habt in eurer Schwangerschaft, ne, das muss man natürlich immer mit eurer Ärztin, eurem Arzt, eurer Hebamme besprechen. Es gibt natürlich einfach Sachen, wenn ihr einfach schon in der Schwangerschaft startet mit frühen Blutungen und so weiter, dann hüpft man natürlich nicht irgendwo rum. Aber ansonsten in einer gesunden Schwangerschaft ist einfach Sport super und wie Karin gesagt hat, ist gut für die Psyche, ist einfach für euer Wohlbefinden, also bewegt euch weiter. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr einfach damit wieder startet, wenn die ersten 12-13 Wochen um sind und ihr euch dann einfach erst wieder fitter fühlt und dann wieder in diese Bewegung kommt. Ne? Das ist natürlich finde ich immer wichtig, dass man Sachen macht, die einen gut tun. Manchmal muss man sich ein bisschen aufraffen, aber wenn einfach es am Anfang gar nicht geht.
Manchmal. Oh Gott, ey, mein halbes Leben besteht aus Dingen, zu denen ich mich aufraffen muss.
Ich bin jetzt nicht so ein Fan, also was ich aber auf jeden Fall sagen würde, weil das kommt immer die Frage, ich will kein Skifahren.
Ja, genau, alles, was so wirklich so unfallträchtig ist. Ne?
Oder so.
Genau, Mountainhiking.
Also so extreme
Pferdereiten. Skifahren,
Trampolin,
also Reiten. Wirklich unfallträchtige Sachen, ne? Das ist eben da der Punkt. Also eure ganzen Gelenke sind sowieso empfindlicher, also Knie, Sprunggelenke.
Manchmal ist sogar Tennis schon einfach ein bisschen anstrengend.
So,
weißt du, auf die Gelenke.
Ja, genau. Und einfach auch, weil man will nicht irgendwie von der Bergrettung mit dem Helikopter in der 32. Schwangerschaftswoche vom Berg geflogen werden. Würde ich auch nicht machen.
Und wenn ihr vielleicht einfach merkt, dass euer Beckenboden schon eure Unterstützung war, das ist auch so ein kleiner Mythos, dass man
Bloß nicht trainieren.
Bloß nicht trainieren, der muss schön durchhängen, damit
der muss
das
schön
Baby
schlabrig bleiben.
Damit das Baby ist ein Muskel, der sich anspannen und entspannen kann. Und das ist total wichtig. Und deshalb ist Beckenbodentraining, also wenn ihr da präventiv einen Kurs, es gibt mehrere Beckenbodenkurse für Schwangerschaft explizit, ist auf jeden Fall super zu machen. Das muss nicht erst alles durchhängen, bevor ihr Baby und
das ist. Das ist gerade eine Message an die Mehrgebärenden unter euch. Ne? Wenn ihr euer zweites Kind kriegt, dann habt ihr wahrscheinlich bis zum positiven Schwangerschafts gedacht, oh, mein Beckenboden geht eigentlich. Und dann werdet ihr schwanger und das Östrogen zeigt Wirkung und zunehmend dann im Laufe der Schwangerschaft natürlich auch Gewicht vom Baby und dann hängt ihr euch in die Knie und sagt, ach so, das war das mit der Rückbildungsgymnastik, wo ich immer so lazy war.
Ja, also
beim nächsten Gehen mache ich das aber anders. Ja, ihr könnt in der Schwangerschaft schon euch was Gutes tun und damit ein bisschen starten.
Ja, also Bewegung tut gut, Karin. Ne? Mhm. Wir gehen nachher auch wieder die Treppen beide runter. Zur nächsten Sache ist ja auch immer ein großes Thema, ist Sex, weil gerade, ja, also weil man ja auch gerade in so einer ganz also man fühlt sich noch nicht richtig schwanger, man fühlt sich nicht gut, man hat Angst, irgendwas falsch zu machen. Deshalb ist auch immer so, gerade in den Erstgesprächen, Sex immer auch ein großes Thema. Ist natürlich auch super unterschiedlich, weil es gibt natürlich auch viele Frauen, die gar keine Lust auf Sex haben, aber anders viele auch, dass sie sehr, sehr viel Lust auf Sex haben, aber dann irgendwie verunsichert sind, dass sie dann irgendwie, ja, ob da jetzt in den ersten 12 Wochen was passieren kann. Ja. Was sagen wir dazu?
Ja, viel Spaß, kann ich nur sagen, ja. Zwischen den Laken. Also so grundsätzlich ist es genauso, wie du sagst, Sex hat man dann, wenn man dazu Lust hat und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es so ein Thema dann in erster Linie nur, was man darf und was man nicht darf und wie wild es sein darf und so. Und
ich habe aber neulich eine Nachricht gekriegt auf Instagram. Ja, wir wollten dich fragen, wir haben gerne, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder so, aber ich meine, das fand ich echt krass, das kann man hier mal so eine lustige, ob Oralverkehr während der Schwangerschaft okay ist und was ich dazu sagen würde.
In welche Richtung?
In welche Richtung, genau. Oder was haben sie geschrieben? Das habe ich jetzt nicht. Nee, es ging, glaube ich, um Blowjob. Also,
ja, okay, Blowjob, also wollte der Mann vielleicht einfach.
Ja, habe ich eine Nachricht zugekriegt, so, ob ich dazu auch mal was sage. Ja. Ich habe bestimmt einer gedacht, hier.
Sissi, was kriegt man alles für Quatschnachrichten? Also, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Oralsex für die Frau, dass man sich da um Infektionen Gedanken macht oder irgendwie sowas. Also ist mir nichts bekannt, natürlich. Auch der Mann sollte sich regelmäßig seine Zähne putzen und zur Prophylaxe gehen. Aber ansonsten Oralsex, bitteschön.
Ja.
Und penetrativer Sex, um das mal irgendwie so zu benennen. Ich meine, ich finde ja auch immer, also ne, dürfen wir Sex haben? Also was meint ihr denn mit Sex? Ist ja schon auch noch eine Frage, die es ein bisschen differenziert betrachtet. Weil selbst Paare, wo die Frau zum Beispiel eine Plazenta previa hat, um jetzt mal was zu benennen, was super selten ist. Das bedeutet, dass die Plazenta direkt vor dem Muttermund ist. Das ist ein erhöhtes Blutungsrisiko in der Schwangerschaft. Viele Frauen haben auch regelmäßig Blutung in der Schwangerschaft. Das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Und das wäre zum Beispiel was, wenn eine Frau schon irgendwie dreimal eben vaginal geblutet hat und eine Plazenta previa hat. Da würde man jetzt nicht unbedingt sagen, muss der Penis immer bis zum Anschlag in die Vulva so, ne? Also penetrativer Sex ist ja nochmal was anderes als zu kuscheln, sich mit den Händen, mit dem Mund, womit auch immer irgendwie Freude zu verschaffen oder mit sich selbst oder sowas, ist ja auch alles Sex.
Klar, es gibt viele Formen von Sex auf jeden Fall, aber ich finde, da muss immer einfach gucken, was euch gut tut, ne? Und worauf ihr Lust habt und ich glaube, eher sind auch nicht die Frauen das Problem, es ist eher die Männer.
Also, wie so oft.
Ja, also, ne, also in einer, das finde ich gerade.
Was meinst du mit, die Männer sind das Problem? Die wollen mehr als die Frauen und die wollen weniger als die Frauen?
Ich kenne es eher so, dass wenn ich jetzt sozusagen, wenn wir eine Beziehung haben, wo Mann und Frau und nicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung haben, dann ist es so, dass ich oft, dass die Frauen in den Vorsorgen, in den Beratungsterminen halt sagen, dass sie halt total Lust auf Sex haben, aber dass ihr Partner einfach keine Lust mehr hat und sofort, es gibt auch wirklich, so war klar, was ich schwanger bin, nicht mehr mit ihm geschlafen hat.
Mhm. weil die Sorge hatten, das Baby
ja,
zu
Sorge
berühren oder und dass das so Sex zu dritt ja irgendwie ist, auf so eine creepy Weise,
ja,
die
einfach,
sie mir so empfinden.
Einfach Angst wahrscheinlich auch, aber auch einfach ist irgendwie so, das ist jetzt, hat nichts Sexuelles so.
Mhm. Ja, also, ich finde, es gibt ja immer alles, ne? Würde mir jetzt gar nicht so spontan einfallen, dass das ist, dass das so häufig ist, sondern ich glaube, es gibt einfach wirklich da mal wieder alle Varianten, ne? Und die finden das dann doof. Und da reden die darüber, sagen die, was sie doof finden oder so. Oder es findet dann einfach kein Sex mehr statt. Ich meine.
Findet einfach kein Sex mehr statt und einfach, es gibt gar nicht oft so die Erklärung, sondern einfach so, das ist jetzt Tabuthema, man ist schwanger, so sozusagen. Es ist
ja,
klar, so extrem jetzt.
Vielleicht reden die nicht.
So extrem hatte ich das jetzt noch nicht so oft, aber ich habe schon immer mal wieder sagen, so ist es einfach so und für die Frau ist ein Riesenthema.
Mhm. Ja, viele Frauen haben ja auch, also so wenn die erste Zeit mit der Müdigkeit und der körperlichen Erschöpftheit und der Übelkeit und so, die ist ja auch mal irgendwann vorbei. Ein kleiner Spoiler an der Stelle, meistens geht es einem dann ja im zweiten Trimenon deutlich besser. Und viele Frauen haben dann ja auch explizit besonders
richtig
viel
Lust. Ja, so. Richtig viel Lust und haben ja mehr Sex als vorher.
Ja, naja, wenn sie einen Partner haben, der keine Lust hat, ist das ja ein bisschen doof.
Ja.
Wie so oft, wenn die Vorlieben sich nicht treffen.
Ja, ich glaube, da muss man einfach viel in die Kommunikation gehen und einfach erklären, dass man da halt nichts kaputt machen kann. Ne? Also ich meine,
das Reden hilft, wie reden. So oft. Aber ich finde das auch immer wieder interessant, ne? Also ich, wir sind ja alle so offen und reden über alles und beim Sex gibt es eh keine Grenzen und so, aber wenn dann kein Sex stattfindet, dann ist es plötzlich ein Tabuthema. Dann redet man da nicht drüber, so, ne? Und es ist ja auch schwer. Also ich glaube, so, ne, Bedürfnisse äußern, ich dachte halt einfach, dass mittlerweile so die Generation von beiden Männern und Frauen einfach viel inklusiver ist und viel offener und auch, also man redet immer so viel, dass man irgendwelche Tabus da irgendwie endlich enttabuisiert und so. Ja, und kommt das dann auch in der Realität an oder ist das immer nur Thema in irgendwelchen Special Podcasts, die sich über Enttabuisierung ranken? Also wäre ja schön, wenn es auch im echten Leben ankommt. Ich finde das dann immer so schade. Oder?
Naja, man bewegt sich immer so in seiner Bubble, wo es dann immer so ein bisschen so das stimmt, aber es wird halt viel drüber geredet, aber ob es dann auch gelebt wird, dass man so spricht, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, es fängt aber auch schon einfach damit an, dass wir immer noch nicht so weit auch sind in der Aufklärung, wie wir eigentlich sein sollten. Ne? Also, dass immer noch, dass Leute mich fragen im Kindergarten, ist es denn schon so gut, dass ein Kind weiß, wo das Baby rauskommt. Und ich so, ja, von Anfang an. Also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie nicht schwierig, aber das sind ja auch immer noch so Themen und da fängt es für mich eigentlich, wird ja schon der Grundstein gelegt zu deiner eigenen Sexualität, ne?
Ja, ich finde, Offenheit hört ja auch oft da auf, wo man sozusagen sich selbst verbietet, Dinge zu denken oder so. Also wenn ich jetzt mich sozusagen in die Rolle hineinversetze eines Mannes, der einfach Angst hat, dass die Schwangerschaft oder das Baby gefährdet wird oder dass er seiner Frau wehtut oder sowas, ne? Das sind ja total liebevolle und
Ängste.
Sorgen, die man sich macht. Und vielleicht will er da trotzdem nicht drüber reden, weil er sich dann doof vorkommt oder so. Und das sind ja immer die Dinge, also die Dinge, über die man spricht und über die man sprechen kann, sind ja dann in dem Moment meistens auch nicht mehr die Probleme. Manchmal weiß man ja auch gar nicht so genau, warum bestimmte Gefühle in einem so stark sind oder dass man so und ja, also will da nicht drüber reden oder ist es einem selber gar nicht so bewusst und so. Das sind ja irgendwie alles Ebenen, die auch dazugehören. Ne, also das ist ja alles so vielschichtig, auch in der Paarbeziehung so. Ne, ich meine, wir reden hier ja aus einer weiblichen Perspektive und das ist ja auch gut und richtig so. Aber auch für die Männer verändert sich die Welt und die haben ihre Themen. Und ich glaube, dass so dieses mit sich selber ausmachen dann immer noch ein eher männliches Phänomen ist. Also muss ja mal aufpassen, ob man jetzt irgendwie allzu sehr hier Klischees bemühen darf, aber manchmal kommt man am Klischee eben auch nicht vorbei, weil die Realität eben auch zeigt, dass bestimmte Muster, so nenne ich das jetzt mal, eben dann doch auch verbreiteter sind, als man das in seiner aufgeklärten Bubble gerne so hätte. So, ne? dass man dann selber im häuslichen Umfeld immer über die gleichen Themen dennoch stolpert. So, ich meine, wir werden auch noch über Mental Load oder so, haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Also ne, über so Dinge, dass man so plötzlich in Fallen tappt, wo man immer dachte, man selber ist davor gefeit. Also man ist ja so, ne, man ist ja so offen und aufgeklärt und so.
Und das heißt ja ganz gut, ob es jetzt der Partner ist oder die Partnerin, für die Schwangere ist es ja, fängt ja das sofort an. Und für deinen Partner oder Partnerin dauert es ja sozusagen auch erstmal, dass man Eltern wird. Ne? Mhm. Und das ist ja dann auch nochmal so. Das ist ja immer für uns, die das in uns tragen, so auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und dann kommt der andere gar nicht so schnell hinterher. Ne? Und das hat, wie du es gerade auch gesagt hast, natürlich auch mit der Sexualität. Ne? Die ändert sich ja jetzt von heute auf morgen, weil ich fühle mich in meinem Körper anders. Meine Brüste, alles ist ja auch, verändert sich und so. Ne? Das ist natürlich für beide wieder so ein Aufeinanderzugehen und einfach neu entdecken auch. Ne? Neue Gelüste, neues Empfinden. Ja. Ne?
Also. Ja, und auch dann so komische, unausgesprochene Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, ne, dass dann irgendwie, also jetzt mal so, nur so, ne, vielleicht hat der Mann offenkundig weniger Lust oder äußert die nicht oder so, oder dreht sich um und schläft ein oder was auch immer. Und das ist, lässt ja immer den weiten Interpretationsspielraum. Vielleicht macht er sich einfach nur Sorgen um Mist und ob das mit meinem Job alles so hinhaut. Und ich will auch als Versorger für meine Familie da sein. Und das ist jetzt auch meine Rolle, so diesen Rückhalt und diese Sicherheit zu geben. Und das kann ich vielleicht gar nicht so gut und so. Und habe einfach gerade ganz andere Sachen im Kopf. Und die Frau, weil du das gerade sagst, mit ne, in ihrer veränderten Körperlichkeit, die interpretiert das so, naja, habe ich mir gedacht, der findet mich jetzt halt nicht mehr hot, so. Der hat jetzt keinen Bock mehr auf mich, weil ich bin jetzt fett. Also was weiß ich. Also ne, das sind ja dann uns schon verselbstständigen sich in den jeweiligen Köpfen so ganz ungute Sachen, also ungut im Sinne von unausgesprochen, die gar nicht notwendig wären, wenn es möglich gewesen wäre, war dem Paar in dem Moment vielleicht ja offensichtlich nicht. Aber dass auch so Nicht-Kommunikation unfassbar viel Fallstricke birgt von Interpretationen, wo man irgendwie sagt, ach was, warum sagst du das denn nicht? Dann hätte ich das doch einfach aufklären können oder so. Natürlich ist es so nicht. Ja, also reden hilft.
Reden hilft.
Sich die eigenen Gefühle bewusst zu machen und die zu formulieren hilft. Sich Gedanken nicht zu verbieten hilft auch. So wie immer. Letztlich. Wir haben hier nur einen Punkt bei uns auf dem Zettel in der frühen Schwangerschaft und vielleicht hätte die besser zu den Do's und Don'ts gepasst, aber wo es auch immer viel Unsicherheit drüber gibt, ist, wenn man in der Schwangerschaft, also was man alles darf und was man alles nicht darf, ist eben auch Medikamente zu nehmen. Also wenn du mal krank bist, was macht man da? Und wir hatten da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass es eben ja Quatsch ist, zu sagen, du bist schwanger und du darfst dann nichts mehr nehmen. Dass das eben auch eine Form ist, in der Medizin sich gefälligst so zu kümmern, dass Frauen Medikamente kriegen dürfen, die schwangerschaftskompatibel sind. Und da staune ich auch immer wieder, dass einige ÄrztInnen sich da entweder nicht gut auskennen oder den Frauen Quatsch erzählen oder denen trotzdem oder sagen, dann später, da müssen sie halt abstillen. Also in der Stillzeit ist es ja dann auch weiterhin Thema oder so. Eine Schwangerschaft ist ja dann erstmal da oder sowas. Aber es gibt natürlich für alle Erkrankungen, die man medikamentös behandeln sollte, auch medikamentöse Möglichkeiten. Und man muss sich da dann nur möglicherweise eben ein bisschen mehr mit befassen und die Standardmedikation dann eben so ein bisschen anpassen. Aber Embryotox haben wir auch schon erwähnt, als Datenbank, die ja eigentlich für Fachpersonen geschaffen worden ist. Ne, für uns Hebammen, für ÄrztInnen,
ja, super.
Dass man da nachschlagen kann und eben auch, also wir haben dann so eine extra Hotline, wo man dann sogar anrufen kann in Zweifelsfällen. Die machen auch immer viele Beobachtungsstudien, also Frauen, die Medikamente kriegen.
Verstehe ich auch gar nicht, warum da immer auch so gerade in der Stillzeit immer
null.
So.
Keiner versteht das.
Warum man immer abstillen soll, wenn man das und das nehmen soll. Also es ist wirklich.
Ja, oder eine Kurznarkose kriegt, weil die Galle dann doch raus muss oder irgendwie sowas, dann müssen sie leider abstillen. Was für ein Quatsch alles. Also so, es gibt fast überall medikamentöse Lösungen, so dass nicht irgendwie aushalten das Thema ist. Und bei so, also wenn man jetzt nicht irgendwie gleich mit fancy Sachen, mit Dauermedikationen irgendwie unterwegs ist und seltenen Erkrankungen und schweren Erkrankungen, sondern einfach die banalen Dinge des Alltags, dass man mal Kopfschmerzen hat oder mal einen grippalen Infekt hat mit Kopf- und Gliederschmerzen und so. Das ist ja so wahrscheinlich das Medikament, was in den meisten
und da ist einfach Paracetamol so das Schmerzmittel der
häuslichen Umfelden so. Genau, und da gibt es eben also die drei Klassiker an nicht verschreibungsfähigen, die drei Klassiker an nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten sind Aspirin, sind Ibuprofen und Paracetamol, die drei. Und Aspirin sollte man in der Schwangerschaft nicht nehmen, wegen dessen Wirkung auf die Blutgerinnung. Das fällt sowieso ganz und gar raus, das nimmt man in der Schwangerschaft gar nicht. Und dann bleibt Ibuprofen und Paracetamol übrig.
Und bei Ibuprofen, da ist wichtig zu beachten, dass man das nur bis zur 27.
Genau.
Schwangerschaftswoche nehmen sollte. Also deshalb ist das Schmerzmittel der Wahl Paracetamol eigentlich.
Genau, also vor der 28. Woche würde ich Ibuprofen nehmen, weil es einfach ein besseres Wirkstoffprofil hat, nicht die Leber belastet, was in der Schwangerschaft ja auch immer wichtig ist und vor allen Dingen auch in der Wirkung auf das Baby besser untersucht ist, beziehungsweise nicht besser untersucht. Untersucht sind beide gleich gut, weniger Effekte zeigt. Bei Paracetamol weiß man ja seit einigen Jahren, dass ein mehrfacher oder gar regelmäßiger Konsum von Paracetamol kindliche Gehirnveränderungen auslösen kann und diese Autismus-Spektrum-Erkrankungen häufiger sind bei Kindern, deren Mütter viel Paracetamol in der Schwangerschaft genommen haben. Das ist immer sowas. Ich glaube, da gab es sogar einen roten Handbrief zu. Das ist so ein Instrument von den Aufsichtsbehörden bei den pharmakologischen Wirkstoffen, dass man eben aufpassen sollte mit Paracetamol, es nicht so viel nehmen sollte, aber am Ende der Schwangerschaft hat man halt nur Paracetamol und da ist natürlich eine Paracetamol hier und eine Paracetamol da natürlich nicht gefährlich und führt nicht dazu, dass euer Kind eine Autismus-Spektrum-Störung entwickelt. Das muss man halt auch immer wieder. Und in Deutschland, das ist ja auch eine historische Sache tatsächlich, in Deutschland gab es ja den Contergan-Skandal. Das ist zwar schon 1962 war es, glaube ich, ne? 61, 62, schon lange, lange her. Aber das war ja wirklich, also da, in dem Fall war es ja so, Contergan war ein Schlafmittel und damals waren so Sachen, die schwangere Hysterische, die soll sich mal entspannen und man nicht so, ne, so, den hat man dann gerne sedativer verschrieben. Und Contergan war eins davon. Und das hat ja bei einer einmaligen Gabe schon ausgereicht.
Krass.
Und das ist ja so tragisch. So, ne, da wird einer Frau irgendwie, keine Ahnung, da ist die Oma gestorben oder so, hier kommen, dass du heute Nacht schläfst, hier nimm mal hier Contergan. Und die sagt, ey, ich nehme sowas eigentlich nicht. Und dann nimmt die das und dann sind so schwere Folgen dann die Folge. Und dass das in der ganzen deutschen Medizin, im ganzen deutschen medizinischen Bereich natürlich Spuren hinterlassen hat, im Sinne von, boah, ne, wenn wir einmal aus Versehen Dinge tun und dann hinterher wissen wir es besser, dann kann das so dramatische Folgen haben in der Schwangerschaft, dass man da zurückhaltend ist und dass man natürlich nichts einwirft wie Smarties, Paracetamol, so nach dem Motto, oh, ich habe ein bisschen Kopfdrücken oder so. Das ist immer eine Frage des Leidensdrucks und so. Aber umgekehrt heißt das eben auch nicht, dass Schwangere am besten gar, also das höre ich dann ganz oft, ich darf ja gar nichts nehmen. Ne, wenn Frauen irgendwie eine fette Erkältung haben oder so, da frage ich mich natürlich einerseits, was hast du sonst immer genommen? Also, weil ich nehme eigentlich nichts außer Omas Hausmittel, so, weil bei einem viralen Infekt hilft ja auch nichts wirklich so richtig, außer eben die Symptome, wenn man eben sehr mit Gliederschmerzen und Kopfschmerzen zu tun hat, das dann eben auch medikamentös zu behandeln, ist natürlich vollkommen okay.
Ja, aber ich hatte jetzt gerade eine Frau, die Trommelfellriss hatte.
Ja, oh, scheiße.
Musste auch.
Eine Mittelohrentzündung, ey, das ist so, ich hatte einmal in meinem Leben als Erwachsene
so eine Mittelohrentzündung. Schmerzen.
Ich hatte noch nie so schlimme Schmerzen, noch nie. Da, ich habe zwei Kinder gekriegt, ne, ohne alles zu Hause, aber eine Mittelohrentzündung, alter Falter. Und da merkst du richtig nach 4 Stunden, wie das Ibuprofen aufhört zu wirken und du die 2 Stunden, die du noch brauchst, herbeisehnst, bis du wieder die nächste nehmen kannst. Selbst in meinem Fahrradunfall, wo ich wirklich multiple Knochenbrüche und Bänderrisse und OPs hatte und so, hatte ich nicht solche Schmerzen wie bei der Mittelohrentzündung.
Ja, musste auch leider antibiotisch behandelt werden. Yeah. Also war...
Ja.
Und dann, weil wir schon über der 28. Woche war, auch mit Paracetamol, aber genau, dann gut und gelasert.
Mhm. Ja, ja, unser Wunderlaser.
Unser Wunderlaser, das kommt auch nochmal zum Eingriff. Ja. Also das hat wirklich gut geholfen, aber klar, da mussten wir einfach darauf zurückgreifen.
Ja.
Und dann ist es ja auch okay, ne? Das ist, wie du sagst, ne? Die Dosis macht das Gift und man sollte natürlich immer ganz bewusst, solltet ihr auf Schmerzmittel zurückgreifen, wenn es wirklich einfach wirklich stark ist und ihr das braucht, auch da immer eine Rücksprache sonst halten. Und ansonsten empfehlen wir euch Embryotox, das können wir euch auch nochmal verlinken.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de. Oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen. Und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Linken.
Ich habe auch einen Blogartikel mal geschrieben zum Thema, wenn du mal krank bist in der Schwangerschaft. Ne, weil auch so Harnwegsinfekte und so muss man natürlich nicht immer ein Antibiotikum draufhauen. Also manchmal, wie du eben gesagt hast, es gibt Situationen, da braucht man wirklich ein Antibiotikum. Und Harnwegsinfekte gehören zu den Infekten, die eben auch gar nicht so selten Antibiotikum brauchen. Aber
da kann man schon ganz gut
anfangen. Genau, also es gibt schon eben auch sehr potente Mittel aus der, also Omas Heilkiste oder so, ne? Von Hühnersuppe angefangen bis Ingwertee und Zistrosentee und Vitamin C und Zink natürlich, also auch einige Nahrungsergänzungsmittel sind da schlau und so. Also es gibt schon was man auch machen kann, wenn man sozusagen die typischen Banalinfekte hat, ob es jetzt eben Harnwegsinfekte sind.
Und es braucht halt einfach auch mal ein bisschen Zeit und das ist auch immer so das Thema, ne? Also wenn du jetzt einfach eine Erkältung in der Schwangerschaft hast,
dann krankschreiben
und auch in der Frühschwangerschaft, wo wir uns ja gerade noch befinden, da muss man dann auch einfach mal die Notbremse ziehen und merken, man ist ersetzbar und zu Hause bleiben und es wird dann auch vielleicht einfach 1-2 Tage länger dauern, aber dann geht's auch wieder, ne?
Ja.
Also
voll. Also dieses großzügig krankschreiben, sich Ruhe gönnen und so, es ist einfach eine schöne Übung für das Leben als Mutter sein. Auf sich achten, auf die Bedürfnisse hören, was wir auch in den letzten Folgen schon besprochen haben, dass man das nicht so gewohnt ist und nicht so funktionsfähig zu sein und so. Ne? Dass es in der Schwangerschaft umso wichtiger ist, da auf sich Acht zu geben und dem Kranksein auch den Raum einzuräumen und nicht Ibu reinballern und weiter im Text. Ja. So wie wir das ja immer alle gewohnt sind. Wir taffen Frauen, die ja irgendwie nichts umhaut. Haha.
Genau.
Nicht gut.
Also Ibuprofen da, weil Karin es gerade nochmal gesagt hat, ne, da bitte aufpassen, ab der 27. Schwangerschaftswoche nicht mehr. Da ist dann Paracetamol und ja, so haben wir eigentlich erstmal so für eure ersten 12 Wochen was an Do's und Don'ts grob zusammengefasst, sodass ihr einen kleinen Leitfaden habt. So, und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche, hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet mit gewaschenen Obst, Obstteller.
Dachte, hier sagst du mit gewaschenen Händen.
Mit gewaschenen Händen sowieso. In diesem Sinne, wir freuen uns auf nächste Woche. Lasst uns gerne Bewertungen da. Schickt uns eine Nachricht, wenn ihr noch was loswerden möchtet. Und danach, die Woche darauf, gibt es ja dann auch endlich die Community-Folge, unsere erste. Da bin ich auch schon drauf gespannt. Also nächste Woche
auf eure ganzen Fragen.
Die Untersuchung und danach kommt dann die Community-Folge zur ersten kleinen Mini-Staffel, die ersten 12 Wochen deiner Schwangerschaft. Wir sagen tschüss. Danke, Karin.
Und bis nächste Woche. Danke, liebe Sissi.
Ciao.
Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Beskin. Vermarktung: Theresa Sawatzki.